Willkommen zu Recent News am 2. September 2019. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Die Sendung hat sich dann doch deutlich verschoben, aber das soll nicht schaden. Es kam ja noch einiges an Material, sehr, sehr wichtigem, interessantem Material dazu. Und wir waren im Harz über das Wochenende. Es war sehr, sehr schön dort, auch wenn die halbe Familie krank war. Und man fährt da durch und man sieht dann überall auch die Hinweise auf Welfenschloss hier, Welfenschloss da, Familie so und so. Die Wettiner, also wirklich ganz interessant. Und man merkt auch dann gleich, dass die Vorstellung ziemlich grotesk ist, ja, hier einen Teil von Deutschland, wie jetzt den Osten oder irgendeinen Teil von Deutschland zu russifizieren, auch wenn Deutschland und Russland beide teils römische Wurzeln haben. Also das ist absoluter Dummfunk. Wir haben auch noch die MP3-Dateien der letzten beiden Sendungen korrigiert. Also da gab es anscheinend bei dem Hoster unserer alten oder bisherigen Plattform gab es irgendwie so ein Problemchen mit MP3-Dateien, die wir hochladen, über 100 MB. Und das heißt, wir bekamen keine Fehlermeldung angezeigt, sondern luden einfach die korrekten Dateien hoch. Die wurden aber dann in zu kurzer Form gespeichert. Und das heißt, sie hatten dann nur die gekürzten MP3s von den letzten beiden Sendungen. Wir haben das inzwischen korrigiert. Wenn Ihnen irgendwas auffällt, wenn irgendwas nicht passt oder stimmt, schreiben Sie uns einfach an shop@recenter.com. Wir haben ein neues Buch im Recenter Shop, das ich Ihnen eindringlich empfehlen muss. Das heißt Zielobjekt rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte, von Andreas Förster. Es geht aber nicht nur um die Stasi, die die rechte Szene unterwanderte, sondern es geht auch sehr, sehr viel um den Verfassungsschutz und andere westliche Dienste. Sehr interessantes Stück Forschung, vor allem sehr wichtig für die jetzige Zeit. Und das Bizarre an dem ganzen Thema ist, es gab zuvor, abgesehen von diesem Werk hier, bei uns im Recenter Shop, Zielobjekt rechts, vorher gab es, abgesehen vielleicht von Teilen der Forschung von Regine Igel, eigentlich nichts Wissenschaftliches, Systematisches zu der Frage, also wie krass waren die Ostgeheimdienste hier involviert in der Neonazi-Szene. Also ein Forschungsgebiet von größtem Interesse und fast niemand macht was dazu, also niemand pusht auch dieses Thema. Und es gibt dann anscheinend sehr gute Aktenbestände, Stasi-Aktenbestände. Es gibt auch sehr viele andere Quellen. Wir haben es ja bei der Neonazi-Szene mit einem internationalen Geflecht zu tun, mit unzähligen Geheimdiensten drin. Die Stasi-Akten sind natürlich bereinigt, davon können wir ausgehen. Wir bräuchten natürlich noch KGB-Quellen und so. Also bisher gab es halt journalistische Veröffentlichungen im geringen Umfang über halt ein bisschen Stasi-Involvierung, ja, also die Hep-Kexel-Nazi-Gruppe, Terrorgruppe, Revolutionsgruppe oder Verwicklungen der Stasi in die Wehrsportgruppe, Hoffmann, Oktoberfest-Attentat und so weiter und so fort. Also ein paar ganz nette Artikel, journalistische Artikel gab es, aber keine richtigen historischen Forschungen, abgesehen von Regine Igel. Deren Buch haben wir vielleicht immer noch im Shop, ich weiß nicht, ob es das hier noch gibt von dem Verlag, oder eben hier das Neue, Zielobjekt rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte. Und ich erwähne das Buch vor allem deshalb, weil wir jetzt halt eben nach den Wahlen hier im Osten, weil wir jetzt halt eben dann einen Wortschwall erleben hier auf allen möglichen Fernsehkanälen, YouTube-Kanälen, Webseiten, ein Wortschwall über Ideologie und diese üblichen Erklärungsmuster, also warum hat die AfD so abgeschnitten, warum hat die CDU so abgeschnitten, warum hat die SPD so abgeschnitten. Wie könnte die Partei so und so hier die Wahlergebnisse verbessern? Wie könnte die andere Partei die Wahlergebnisse verbessern? Jada, jada, bla bla bla. Also alle reden dann über Wahlergebnisse und über Wahlergebnisse und über Ideologie, aber keiner redet über Geheimdienste, was in der Politik eigentlich die entscheidende Rolle spielt. Ja, Geheimdienste formen diese unsichtbare Front, an der gekämpft wird. Und diese unsichtbare Front ist die wichtigste von allen. Also deswegen haben wir auch dann entsprechend dann unsere Berichterstattung hier fokussiert auf die geheimdienstliche Situation. Also konservative Ideen werden jetzt nicht nur attackiert durch linke Propaganda und GZ-Medien und Nazi-Keule und Stigmatisierung und so weiter und so fort und Benachteiligungen hier und dort. Nein, konservative und konservative Ideen werden vor allem mit Geheimdiensten angegriffen und mit geheimdienstlichen Methoden angegriffen. Und das ist das die größte Gefahr, die es abzuwehren gilt, weil wenn man hier an dieser unsichtbaren Front eben gar nicht, wenn man da gar nicht erstmal, wenn man die gar nicht sehen, also nicht mal richtig erschließen kann. Ja, also für die meisten bleibt sie unsichtbar, man kann sie sichtbar machen. Aber wenn man daran vorbeigeht und die keine Ahnung hat, wie man diese unsichtbare Front sichtbar macht und wie man sich daran, wie man endlich auf dieses Spielfeld geht, wenn man das nicht kann und wenn man das nicht schafft, dann wird man immer wieder verlieren. Und auch wenn die AfD jetzt natürlich dann für eine junge Partei natürlich beachtliche Erfolge hier verzeichnet hat im Osten, heißt das noch lange nicht, dass wir ein Revival vor uns haben von konservativen Ideen und konservativer Politik. Ich denke auch, einige Leute, die jetzt natürlich dann jubeln zugunsten der AfD, manche warnen natürlich dann jetzt schon, okay, dass vielleicht der Kurs der Ost-AfD, dass der im Westen vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ja? Und im Westen wohnen 5-mal mehr Menschen. Und dann sahen wir auch dann bei den einschlägigen Blogs, PE News und so weiter, also bei diesen rechten oder neurechten Blogs, sahen wir auch dann immer wieder diese Befürchtung, die schon wirklich in die richtige, interessante Richtung geht. Also die Befürchtung, dass halt die AfD vielleicht ja ihre Obergrenze erreicht hat im Osten, vielleicht noch ein bisschen steigt, aber generell so eine Obergrenze erreicht hat und einfach nie einen Koalitionspartner findet und deswegen nie in irgendeiner Form Regierungsgewalt bekommt. Ja, das heißt, das hört man schon seit Jahren, diese Befürchtung eigentlich, obwohl halt Blogs wie PE News und andere einschlägige Medien, obwohl die halt eigentlich immer am lautesten trommeln für den rechten Flügel und für diese rechten Flügelpositionen und diese Flügelstrategien. Also einerseits poltern die für den Flügel, andererseits wissen sie dann noch irgendwo, ja, wenn die AfD jetzt so und so viel Prozent macht, wenn die AfD so und so viel Prozent macht, aber alle anderen Parteien, die irgendwie eher alle links oder so Mitte sind, oder halt so Altparteien sind, wenn die anderen Parteien immer zusammenhalten und immer irgendeine Koalition bilden, dann ist die AfD immer ausgeschlossen. Ja, und wenn man hier diese ganze Strategie noch, diese ganze Politstrategie hier nochmal hier tiefer beleuchtet und die Geheimdienste und so weiter beleuchtet, dann findet man noch viel mehr raus. Und man findet dann raus, welche Tricks tatsächlich angewandt werden und wie man sich dagegen wehrt. Und wir haben dann hier einen Beitrag gepostet mit der Überschrift Insider, die AfD spielt den strategischen Plänen der CDU in die Hände. Also ich möchte jetzt niemandem einfach so aus Bosheit die Party versauen. Ich möchte nicht irgendwie möchte jetzt nicht hier eine Agenda bremsen, dass man halt die Migrationspolitik ändert. Ja, ich bin sehr wohl für kontrollierte, geschlossene Grenzen. Ich bin sehr wohl für eine dafür, dass halt die alteingesessenen Deutschen mehr Babys machen und dass Deutschland Souveränität erlangt und all diese Dinge. Das heißt, nur weil wir nicht solche klassischen Positionspakete unbedingt unterstützen, wo halt viel Unfug drin ist und auch viel Eigensabotage, bloß weil wir diese Paketlösungen nicht unbedingt unterschreiben von irgendeiner klassischen politischen Richtung, heißt das noch lange nicht, dass wir keine eindeutigen Positionen haben. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr, 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 sehr deutliche und sehr, sehr genaue Positionen. Also ich möchte jetzt nicht einfach jemandem die Party vermiesen, alles schlecht reden und so weiter und so fort, sondern hier haben wir etwas gepostet und zwar ist das ein Positionspapier von einem Demoskopen namens Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen Mannheim. Und das Positionspapier heißt die AfD als Chance für die Union. Okay? Und in diesem Positionspapier kann man nachlesen, dass im Prinzip die CDU von Anfang an damit gerechnet hat, dass so etwas wie die AfD passiert. Und dass so eine neue Partei wie die AfD, dass die dann so ein Potenzial hat von bundesweit maximal 20. Ja, also das, was die AfD jetzt bisher erreicht hat an Wahlergebnissen und so weiter, das ist alles vorher mit einberechnet worden. Das ist alles mit einkalkuliert. Das haben die, da sind die von der CDU und ihre unsichtbaren Steuerungs Organe oben drüber oder die Steuerungsorgane, die ja die CDU kontrollieren. Das haben die alles mit einberechnet, die sind ein paar Schritte voraus und wir müssen halt eben aufholen. Und da heißt es dann in diesem Positionspapier, das können Sie auch komplett lesen, wir haben das verlinkt und das ist auch nicht sonderlich lang, das haben Sie mal schnell in 3 Minuten durchgelesen, wenn es hochkommt. Und es heißt halt, die Forschung zeigt, dass die deutsche Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten schon so weit umgebaut und indoktriniert worden ist, dass sich jetzt rund 80% der Menschen, in Deutschland sich politisch irgendwo in der Mitte verorten. Also wenn man jetzt ganz, ganz strengere Kriterien anwendet für eine sogenannte Mitte, dann sagen 60%, sie sind dort in dieser Mitte. Wenn man das ein bisschen schwammiger definiert, was die Mitte jetzt sein soll, dann sagen 80% der befragten Leute, sie sind irgendwo in dieser Mitte. Und diese Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte schlagen sich jetzt also nieder in diesen Forschungen. Ja, und diese Umwälzungen, diese Umerziehungen, diese Gehirnwäsche der letzten Jahrzehnte, inklusive natürlich mit der Migration in den letzten Jahrzehnten, all diese Entwicklungen können wir nicht über Nacht hier wieder ausgleichen. Man kann es auch nicht ignorieren, sondern muss da ganz gezielt darauf reagieren. Also zum Beispiel hier die katholische Kirche hat dramatisch an Bedeutung verloren. Und pro Legislaturperiode sterben der CDU/CSU rund 1 Million Wähler weg wegen Alter. Und deswegen kam halt vor Jahren die strategische Entscheidung nach dem Ende des Kalten Krieges und der Helmut-Kohl-Ära, die CDU/CSU umzubauen zu einer Partei der breit definierten politischen Mitte. Und die haben da auch schon einkalkuliert, dass sie dann keine 40% plus oder 50% Partei mehr sind. Das wussten die von, also zumindest die Führungsleute der CDU und deren Einflüsse, das wussten die. Das wussten die von Anfang an. Ich meine, die haben ja jahrzehntelang mitgemacht bei der CDU/CSU, Deutschland so umzubauen. Ja, ich meine, wir finden auch hier in Bayern, in diesem angeblich konservativen Bayern, finden wir die übelste Ökopropaganda in den Schulbüchern. Ich sehe das auch ständig in den Schulbüchern meiner Tochter und so weiter. Und dann soll sich noch jemand fragen, warum halt die jungen Wähler dann irgendwie grün wählen und so und nicht mehr CSU. Das war alles mit einkalkuliert. Die wussten, okay, die alten Wähler sterben uns weg. Das Katholische hat nicht mehr so die Bedeutung bei den Wahlen. Ja, die CDU, CSU wurde dann zu einer Partei der Mitte und sagt sich halt, naja, wir verlieren zwar wegen halt dem Wegsterben einen Haufen Wähler und wir vergrätzen auch so halt ein gewisses Kontingent an konservativen Wählern. Wir vergrauen konservative Wähler, wir gewinnen halt in der Mitte dann doch wieder, einige Wähler. Und das reicht dann, oder das muss dann halt eben dann reichen. Und wir wissen ja, dass die Altparteien halt eben an der Spitze letztendlich dann noch irgendwie zusammengehören, sich gegenseitig die Bälle zuwerfen. Ja, deshalb hatte man Angela Merkel so lange, ja, die Frau aus dem Osten. Deshalb wird AKK ihre Nachfolgerin. Deswegen wurden die Grenzen offen gelassen. Deswegen ätzt man halt in der Öffentlichkeit gegen die Werteunion, Maßen und so weiter und so fort. Reine Strategie. Hätte die CDU/CSU ihren klassischen konservativen Kurs beibehalten, hätte sie auch massiv Wählerstimmen eingebüßt. Und die AfD, so der Forscher Matthias Jung, ist im Prinzip ein Sammelbecken für das gesamte rechte Spektrum. Mit einer maximalen Obergrenze von rund 20% bundesweit. Die AfD kann also noch so sehr strampeln und wüten. Sie kommt als stramm rechte Partei nicht an gegen die Demografieentwicklung Deutschlands und gegen die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die sich halt jetzt niederschlagen. In den Köpfen. Die aktuellen Wahlerfolge in Brandenburg und Sachsen sind zwar mehrere Prozente oberhalb von 20%, aber im Osten leben halt 5-mal weniger Menschen als im Westen. Und im Westen kommt der stramm rechte Kurs der AfD, der Ost-AfD einfach nicht gut an. Und hier heißt es dann in dieser Studie, Die CDU-CSU ist durch die bloße Existenz der AfD vom latenten Vorwurf befreit, rechts zu sein, was anders als in den meisten europäischen Ländern in Deutschland einen stigmatisierenden Charakter hat. Ja, nicht nur das. Wenn die CDU-CSU sich glaubhaft umbauen wollte zu einer Partei der Mitte, dann brauchte es auch wirklich eine neue rechte Partei. Ja, also jetzt nicht total NPD-Vollnazi mit nur ein paar Prozent, sondern es brauchte halt eine gewisse, etwas größere, stabilere rechte Partei, die wirklich eindeutig rechts ist, damit im Kontrast dazu die CDU-CSU halt eben aussieht wie eine Partei der Mitte. Also die CDU mag konservative Wähler verloren haben, konnte aber Verluste teilweise ausgleichen mit Zugewinnen in der Mitte. Der Mitte-Kurs ist strategisch betrachtet alternativlos für die CDU, also aus Sicht der CDU-Spitze. Und die CDU koaliert eben künftig mit anderen Parteien der breit definierten Mitte wie den Grünen oder der SPD. Ich zitiere aus der Studie: Während bei der Bundestagswahl 1976 noch 37% aller Wähler der CDU-CSU aus der Gruppe der Katholiken mit starker Kirchenbindung stammten, waren das trotz seither fast unverändertem Wahlverhalten innerhalb dieser Gruppe bei der letzten Bundestagswahl nur noch 9%. Selbst wenn es gelänge, den Wahlanteil für die CDU-CSU in dieser Gruppe von zurzeit über 70% auf unrealistische 90% zu steigern, wäre mit diesem Zugewinn keine wesentliche Verbesserung des Gesamtergebnisses der CDU-CSU zu erreichen. Es ist somit offensichtlich, dass die Rekrutierung neuer Wähler schon aus quantitativen Gründen nicht überwiegend aus der alten Kernklientel der CDU-CSU erfolgen kann. Aha. Und der als eher gemäßigt geltende Bundesvorstand der AfD ist sich zumindest Teilen dieser Forschung und Mechanismen bewusst. Also da gibt es dieses neue interne Strategiepapier, ein sogenanntes Geheimpapier, das natürlich dann an die Presse gelegt wurde. Und dieses AfD-Bundesvorstands-Geheimpapier erklärte treffend, dass die AfD als konservative Partei maximal 20% Potenzial bundesweit hat. Maximal 20% und sich dann in ein paar Jahren zu einer Partei der Mitte entwickeln müsste, die dann auch breitere Wählerschichten ansprechen kann. Und das wäre natürlich dann ein Problem für die CDU-CSU. Das wäre generell ein Problem für das Establishment und die Altparteien. Es wäre ein Riesenproblem, wenn die AfD, es wäre ein Riesenproblem für die, wenn die AfD tatsächlich dann breitere Gesellschaftsschichten ansprechen kann. Und man könnte auch breitere Gesellschaftsschichten ansprechen, ohne jetzt wichtige Positionen aufzugeben. Ja, ohne jetzt irgendwie den Kern der AfD zu verlieren oder generell den konservativen Kern zu verlieren. Also es muss nicht unbedingt der Ausverkauf der Werte sein, der totale Sellout irgendwie, ja, die totale Anpassung. Das muss überhaupt nicht sein, damit die AfD breitere Wählerschichten ansprechen kann. Ich meine, Sie sehen das ja auch in den letzten Jahren hier an Recenter. Wir haben uns halt über dieses übliche ideologische Spiel weit hinaus entwickelt und wir können dann ganz klipp und klar ganz genaue Positionen liefern, die absolut im Interesse der Deutschen sind, und wir können das Ganze so machen, ja, nicht nur wir, aber generell, man kann das so machen, dass man wirklich die Breite der Gesellschaft anspricht und wirklich sinnvolle Ziele umsetzt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das der jetzige Bundesvorstand der AfD betrachtet. Ja, also ich weiß nicht genau, was in deren Köpfen vorgeht. Aber zumindest hat der jetzige Bundesvorstand der AfD eben verstanden, naja, bei 20% bundesweit Maximum ist Schluss. Im Osten gibt es sowieso 5-mal weniger Wähler. Und es muss eine breitere Partei, also die Partei muss sich breiter aufstellen, ansonsten ist sie halt eben dann in dieser Begrenzung. Ja? Und dann haben wir diese Kampfansagen von dem rechten Flügel, gerade die Ost-AfD, die dann schon die Messer gewetzt hat im Vorfeld, wir werden den Bundesvorstand stürzen, und das Kompaktmagazin dann wetzt dann schon die Messer mit, wir werden die dann irgendwie loswerden. Und dann kommt der Höcke-Kurs oder der Kalbitz-Kurs und wir werden dann die ganze AfD irgendwie, also so sind anscheinend die Wunschvorstellungen, die Fantasien, ja, man will die ganze Partei dann irgendwie unter Kontrolle bringen, ja, auf diesen Höcke-Kalbitz-Kurs bringen, und das soll dann angeblich den großen Erfolg bringen. Aber die Realität sagt eben was anderes. Die Forschung, und das ist seit Jahren wirklich erforscht, und die CDU hat es seit Ewigkeiten erforscht, die Fakten sind nun mal, wie sie sind. Also, ja, das ist wirklich die Gefahr. Man bleibt dann ein... Die Gefahr ist wirklich, man bleibt ein begrenztes Sammelbecken. Die älteren konservativen Wähler sterben aus. Sammelbecken ohne Koalitionspartner und ohne Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Ja, und gäbe es unter extremen Umständen vielleicht eine einzige AfD-Regierungsbeteiligung in einem Bundesland im Osten oder in zwei, könnte sich dies sogar als kontraproduktiv erweisen für die AfD, weil eben dann keine blühenden Landschaften entstehen würden und sich die schwammigen Ideen der Ost-AfD, also patriotischer Sozialismus und so weiter, nicht umsetzen lassen und nicht wirklich Erfolg bringen. Und wir haben uns hier bei uns unterhalten über diese verschiedenen Taktiken und so weiter und so fort. Und jemand meinte dann, ja, aber werden junge Wähler, junge Menschen, werden die nicht irgendwann konservativer? Also wenn sie dann irgendwann so 30 sind und drüber, wenn sie Kinder haben und so und auf eigenen Beinen gestanden sind eine Weile und geben dann so ihre Jugendflausen auf und ihre und merken halt, dass was halt linke Politik nicht unbedingt funktioniert und dieses revolutionäre Larifari halt eben dann nicht wirklich funktioniert. Werden die jungen Wähler nicht konservativer? Wählen die dann auch nicht konservativer? Und da habe ich dann darauf geantwortet, irgendwo schon, aber konservativer und älter werden bedeutet aber auch im Kern, dass man halt einfach stabile Verhältnisse will, Stabilität will. Und viele bürgerlich konservative wählen dann wohl eher CDU, auch wenn die CDU sich als CSU sich als Mitte präsentieren. Ja, viele von den älter gewordenen Leuten, die dann konservativer werden, wählen dann trotzdem CDU, CSU, weil die AfD ihnen zu radikal ist, ja, zu aufgekratzt, zu viel Geschrei, zu viel umstürzlerische Andeutungen und Fantasien. Ja? Und wir sehen ja, wie dann halt in der letzten Zeit wie der rechte Flügel der AfD, wie Leute in der Ost-AfD, wie halt dann einige dann schimpfen auf die bürgerlich-konservativen, weil die irgendwie zu lasch sein, zu lahm, zu wenig revolutionär. Und dann heißt es hier in dieser Studie, aus diesen Gründen kann sich das Erscheinen der AfD im politischen System mehr als Segen denn als Fluch für die Union erweisen. Man könnte fast sagen, wenn es die AfD nicht gegeben hätte, hätte die CDU sie wohl gründen müssen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die AfD von Anfang an irgendwie eine lancierte Operation war. Es gab halt immer dann am Anfang, vor allem in dieser Professoren-AfD, am Anfang gab es immer so das Gemunkel, ja, das könnten U-Boote sein, also weil manche davon halt in der CDU Karriere gemacht hatten. Sowas muss man natürlich dann immer ganz, ganz genau untersuchen und halt in Wahrscheinlichkeiten sich dann äußern und ausdrücken. Weil wenn wir es halt mit Spionagethemen zu tun haben, ja, da ist nicht alles immer sofort ganz so eindeutig in den einzelnen Fällen. Ja, manche Dinge sind recht eindeutig, aber eben nicht alle. Und das hieße ja auch, dass falls der Verfassungsschutz oder befreundete Dienste aus dem Ausland die AfD infiltriert haben, die eingeschleusten Agenten und V-Personen die Partei dazu drängen würden, immer stärker auf den radikalen Kurs einzuschwenken. Weil was nützt der CDU, also laut dieser Studie von diesen Experten hier, laut der Forschung, was nützt der CDU, CSU eine breite Volkspartei AfD? Nix, das wäre ja ein Riesenproblem. Nee, man braucht die AfD als rechts. Als stramm rechts. Ja, man profitiert anscheinend davon, wenn die CDU, CSU profitiert anscheinend davon, wenn die AfD stramm nach rechts wandert. Ja, wenn dann Führungsleute sich dann durchsetzen, rauskristallisieren mit einer krassen Vergangenheit, ja, einem ganzen Rattenschwanz an Verbindungen zu irgendwelchen rechtsextremen Gruppierungen. Oh Und für den Fall, dass jetzt wieder erwarten, ja, die AfD, dass die AfD in dem einen oder anderen Bundesland doch stärker wird, also viel stärker wird als vorausberechnet, hat die CDU noch die Option in der Hinterhand, eine auf einzelne Bundesländer beschränkte Werteunion-Partei zu starten, die der AfD dann wieder einen Haufen Wähler wegnimmt. Ja, die Werteunion hat sich am Wahlabend jetzt hier am Wochenende demonstrativ getrennt. Die Werteunion hat am Wahlabend demonstrativ getrennt von der CDU gefeiert. Und in den letzten Monaten gab es einen andauernden Kampf oder Schaukampf, Scheinkampf zwischen den CDU-Politikern der sogenannten Mitte und der Werteunion. Also AKK stänkert gegen Maaßen und Kretsch, alle möglichen Leute stänkern dann gegen die Werteunion. Die Werteunion stänkert zurück. Also das Manifest der Werteunion klingt, als habe man einfach von der AfD abgeschrieben und analysiert, welche Slogans bei den konservativen Wählern am besten ankommen. Und der rechte Flügel der AfD muss jetzt endlich nachvollziehbar und wissenschaftlich erklären, wie man strategisch auf die Realität zu reagieren gedenkt. Einfach nur ideologische Slogans zu dreschen und auf Putins Panzer zu hoffen, reicht nicht. Man muss das gesamte ideologische Spektrum durchschauen, die Techniken von Geheimdiensten und die Strukturen der Supermächte. Dazu muss man auch die ein oder andere heilige Kuh schlachten. Vor allem ist es ein gewaltiges neues Bewusstsein notwendig für Spionage und Geheimdienste. Also es langt nicht, wie es halt irgendwie so üblich ist, in den rechten Blogs oder beim rechten Flügel hier von der AfD, dass dann einfach so ein bisschen gepoltert wird. Ja, der Verfassungsschutz ist ja das Werkzeug der Altparteien, der Systemparteien und der Verfassungsschutz drückt uns diesen Stempel auf, wir seien extrem und das ist ja unfair und so. Also da muss wesentlich mehr passieren, weil ich habe hier mal größtenteils dieses, also zum gewichtigen Teil dieses neue Buch hier im Recenter Shop ausgewertet. Zielobjekt rechts, Infiltration der Neonazi-Szene durch die Stasi. Ich habe andere Sachen nochmal nachgeschaut. Ich habe Kalbitz nochmal hinterher spioniert. Ich habe hier einen Haufen Berichte veröffentlicht über Spionage in der rechten Szene. Und meine Güte, also wir kennen das ja. Wir kennen das ja vom FBI und anderen Geheimdiensten. Ja, wenn also ein inländischer, ich meine, eigentlich ist die FBI, das FBI eine Bundespolizei, aber sie hat auch Spionageaufgaben. Und da gibt es nicht so das Trennungsgebot, ja. Also das FBI-Agenten dürfen schießen und verhaften. Ja? Also das darf jetzt der Verfassungsschutz nicht unbedingt. Ja, bei uns gilt dieses Trennungsgebot. Und wir kennen das halt auch von verschiedenen Diensten, ja, wie dem FBI. Das heißt, man hat ja im Inland, wenn man im Inland agiert gegen eine Gruppe, wie zum Beispiel Ku Klux Klan oder Black Panthers oder Kommunisten oder wie auch immer, man hat im Inland natürlich dann die ganzen Ressourcen zur Verfügung. Die Aufgabe ist wesentlich leichter. Man hat unzählige Möglichkeiten, Deckadressen, Tarnadressen und Tarnfirmen, ja, es ist also verhältnismäßig leicht, hier so eine Gruppe zu unterwandern und zu bearbeiten im eigenen Land. Und deswegen zielt man eben dann auf diese 25%-Quote ab. Also man will 25% der wichtigen Mitglieder der Zielorganisation unter Kontrolle bringen. Also entweder als Agenten einschleusen oder als V-Leute anwerben. Das ist dieses magische Verhältnis, 25%. Also nicht immer wird das unbedingt geschafft. Und hier in Deutschland sind die Geheimdienste relativ klein und schwach und auch nicht unbedingt so gut ausgebildet wie jetzt ausländische Dienste. Ist also nicht unbedingt klar, ob die deutschen Dienste es hier bei uns schaffen, diese 25%-Quote hinzubekommen. Ja, also offiziell muss ja der Verfassungsschutz sich an all diese Regeln halten, man muss sich da langsam vorwärts arbeiten, hier so Leute ranspielen, so Ex-Neonazis ranspielen, V-Leute ranspielen an die AfD, die werden dann zum Beispiel Büromitarbeiter oder auch Abgeordnete, ja, so könnte man sich das vorstellen, rein theoretisch, hypothetisch, ja, und dann sagt man eben den V-Leuten oder den Agenten, ihr müsst jetzt halt poltern in der AfD, ihr müsst jetzt halt Statements bringen in der Öffentlichkeit oder auch bei Meetings hinter verschlossenen Türen mit laufendem Tonbandgerät und Kamera, versteckter Kamera. Ihr müsst jetzt Statements bringen, das Gesetz übertreten, ja, und die halt einfach dann die Regeln übertreten, die hier in Deutschland gelten. Aber es muss halt so geschickt sein, meistens, diese Äußerungen müssen so geschickt konstruiert sein, dass viele gar nicht merken, dass da jetzt krasse Grenzen überschritten wurden. Ja, weil viele kennen halt eben dann nicht dieses Juristendeutsch, diese unzähligen Paragraphen und so weiter. Ich habe ihn ja mal ausgewertet, dieses interne Verfassungsschutzgutachten zu der AfD, und wo dann genau aufgeklärt wird in feinstem Beamtenanwaltsdeutsch, ja, was die AfD hier, was die einzelnen Leute gemacht haben und warum man jetzt dann hier sich weiter vorarbeiten darf, ja. Also trotzdem haben wir gesehen, der Verfassungsschutz natürlich extrem krass vertreten. Verfassungsschutz war extrem oder ist noch extrem krass vertreten in der Neonazi-Szene. Ja, siehe auch die Erkenntnisse vom NSU-Prozess oder den NSU-Prozessen. Jetzt haben wir allerdings natürlich dann traditionell immer auch internationale Dienste, ausländische Geheimdienste, die hier in Deutschland aktiv sind und auch verschiedenste Gruppen infiltrieren wollen. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, der Verfassungsschutz will hier bei uns in der rechten Szene irgendwie dann diese 25%-Quote erreichen, 25% der wichtigen Leute rekrutieren oder kontrollieren, und dann kommen auch noch ausländische Dienste und haben auch irgendwelche Quotenvorgaben, die dann erreicht werden sollen. Das heißt, die Geheimdienste treten sich dann gegenseitig auf die Füße. Und Sie können sich vorstellen, was für eine Quote dann vielleicht insgesamt erreicht wird, wenn beispielsweise die AfD oder sonst irgendeine Gruppe, wenn so eine Gruppe wie die AfD dann von 10 Geheimdiensten, national und international, wenn die von 10 Geheimdiensten infiltriert wird. Also, hier in dieser Studie, in diesem Buch Zielobjekt Rechts, da will man halt nüchtern auftreten. Ja, man will jetzt nicht so ganz krass vorpreschen wie Regine Ige, deren Arbeit ich super finde, weil sie halt wirklich dann über diese Rahmen hinausgeht, ja, und dann richtig auf die Kacke haut, weil Regine Ige halt eben dann auch ganz gefährlich nah herangekommen ist an das Zusammenspiel der Supermächte. Also wo sie dann in ihrem Buch dann zum Beispiel hier gesagt hat, da gab es dann diese Hyperion-Sprachenschule irgendwo in, ich glaube es war Paris, so eine Tarneinrichtung, da gingen dann KGB-Leute ein und aus, CIA-Leute ein und aus, und die haben dann verschiedenste Terrorgruppen ausstaffiert. Also muslimische Terrorgruppen, linke, rechte, alles was es so gab. Und es sieht halt eben dann so aus für Regine Ige und für einige andere, die das beobachten konnten. Ja, es sieht halt eben so aus, als hätten die Supermächte in Ost und West ein Gleichgewicht der Supermächte angestrebt, und das schloss eben mit ein, dass man irgendwie gemeinsam hier den Terrorismus und Extremismus kontrolliert. Und dafür war es anscheinend auch notwendig, aus Sicht der Supermächte hier verschiedenste Terrororganisationen auszustatten mit Waffen und Sprengstoff und Panzerfäusten. Und also wie gesagt, ich bin eher so auf dieser Hardcore-Linie wie Regine Ige, aber wie gesagt, es ist auch okay, wenn mal ein Buch halt nüchtern auftreten will und halt unaufgeregt auftreten will. Die Forschung hier in dem Buch Zielobjekt Recht ist auf jeden Fall super wertvoll. Und die haben dann schon recht, wenn sie sagen hier, oder der Autor hat hier schon recht, wenn er sagt, naja, im Kalten Krieg war jetzt die Neonazi-Szene, die westdeutsche Neonazi-Szene jetzt nicht unbedingt so eine totale Priorität für die Stasi und für den KGB. Ja? Teils schon wegen dem CIA-Gladio-Programm, auch wegen gewissen Überschneidungen zwischen halt Neonazi-Szene und CDU, CSU und gewissen Beamten und so. Also es gab schon ein gewisses Interesse. Auch befürchteten Leute in der Stasi, dass halt westliche Neonazi-Gruppen dass die halt irgendwie dann zu stark an Gewicht gewinnen, dass sie halt dann irgendwie die Stimmung hochkochen lassen gegen die DDR und dass dann eben auch noch Kontakte geknüpft werden in den Osten zu irgendwelchen heimlich Rechtsgesinnten und so. Ja, und deswegen gab es halt dann gewissen Aufwand, der betrieben wurde bei der Stasi, um die Neonazis zu infiltrieren. Aber das war noch nicht so krass wie dann in unserer modernen Zeit. Also in der heutigen Zeit ist das ja für den Ostblock, ja, für Moskau ist das ja absolute hohe. Für Moskau ist es absolute Priorität heute, hier die rechte Szene zu kontrollieren, in Europa. Und in Nordamerika. Aber auch westliche Geheimdienste und also französische Geheimdienste und amerikanische, britische und auch die Israelis. Alle wollen in die rechte Szene rein. Alle wollen sie da rein. Und damals schon, alle wichtigen rechten Leute, rechtsextremen Leute und Organisationen wurden kartografiert. Und übertragen auf die heutige Zeit bedeutet das, wenn Sie da draußen sich irgendeiner einschlägigen, richtig rechten Gruppierung anschließen, landen Sie tatsächlich in den Karteien von mehreren Geheimdiensten. Wenn Sie sich dann noch extremeren Zirkeln anschließen, also wirklich revolutionäreren, kampfbereiteren Zirkeln anschließen, dann ist das der sichere Weg A, in den Knast oder B, sie werden dann irgendwann auch unter Druck gesetzt von einem Geheimdienst und eventuell umgedreht. Ja, oder man lockt sie in die Bedeutungslosigkeit oder man sorgt dafür, dass sie sich halt eben dann irgendwie abrackern, dass sie aber dann einfach ihre Zeit verschwenden, ihre Energie verschwenden, ihre Gesundheit ruinieren. Ich will den Leuten nicht ausreden, dass sie aktiv werden, ganz im Gegenteil. Die Leute sollen aktiv werden, aber es muss halt jede Form von Aktivität muss ein hohes geheimdienstliches Verständnis und Niveau beinhalten. Nur so kann man konkurrieren. Und wenn sie in irgendeiner einschlägigeren, halbwegs bedeutenderen rechten Gruppierung drin sind, also vor allem rechtsextremen Gruppierung drin sind, dann sind da immer Verräter mit drin, in wichtigen Positionen. Immer. Und zwar mehrere. Ja, und die liefern dann Sie da draußen, meine Damen und Herren, wenn Sie sich da irgendwie anschließen, liefern Sie da draußen ans Messer. Genau dann, wenn es halt eben dann opportun ist. Und hier gab es dann das Beispiel bei den Republikanern, das war ja eine wichtige Partei vor einiger Zeit. Manche beschreiben es als eine Art Vorläufer der AfD. Die Republikaner wurden ja auch groß, weil es halt viel Migration gab zu der Zeit. Also und weil halt eben dann die CSU, CDU als zu lasch betrachtet wurden. Und die Stasi beobachtete eben die Republikaner und man registrierte zum Beispiel auch die sexuellen Eskapaden führender Parteikader. Also man forschte die aus, auch ihr gesamtes Umfeld, ja, wer mag wen, wer hat zu Hause persönliche Probleme oder Gesundheitsprobleme. Alles wurde durchleuchtet. Und man machte aber auch viel billigere elektronische Überwachung, ja, weil man einfach nicht die Kapazitäten hatte, hier jetzt überall Agenten einzusetzen für halt eine noch relativ kleine Partei. Also man wollte dann herausfinden, wie stark die Republikaner und generell die Rechtsextremen mit westlichen Geheimdiensten arbeiteten, ob halt Operationen in den Osten hineinreichten und so weiter und so weiter. Das abgehörte Gespräch eines Verfassungsschützers aus Bremen ergab zum Beispiel, dass die CDU, CSU Einfluss auf den Verfassungsschutz nehmen wollte, damit die Republikaner nicht beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Ja, ich wiederhole nochmal, die CDU, CSU wollte, dass die Republikaner nicht als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes eingestuft werden. Okay. Okay. Und man liefert halt in dem Buch die dünne Erklärung, ja, man wollte wahrscheinlich nicht, dass es halt so aussieht, als wollte die CDU, CSU die Republikaner als Konkurrenz verbieten und bla 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 bla. Aber die Geschichte ist vielleicht noch krasser als das. Ja, es gab dann auch abgehörte Gespräche von Schönhuber. Ja, der berühmte Schönhuber. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Bücher von ihm im Regal noch gelesen. Bundesvorsitzender der Republikaner und gab es noch, also der andere abgehörte Mann von den Republikanern war der Berliner Parteichef. Und da ergaben sich für die Stasi, also aus Sicht der Analysten der Stasi, ergaben sich da Hinweise auf Kontakte zum Verfassungsschutz. Also man wusste auf jeden Fall natürlich, der Verfassungsschutz versuchte halt anscheinend Schönhuber anzuwerben. Der Verfassungsschutz versuchte halt andere wichtige Leute bei den Republikanern anzuwerben und. Und die Stasi hatte halt hier höchste Befürchtungen, dass halt wirklich dann auch das Top-Personal, Befürchtungen, dass das Top-Personal der Republikaner für den Verfassungsschutz arbeitete. Ja, bei dem einen oder anderen werden wir es nie genau erfahren, wahrscheinlich. Aber es ist interessant, hier mal die Perspektive zu sehen von der Stasi. Und dann gab es hier so einen rechten CDU-Populisten-Star namens Lummer. Ich habe noch nie von dem gehört. Ich bin wahrscheinlich zu jung dafür mit meinen 35 Jahren. Lummer war halt so ein bisschen der deutsche Donald Trump. Und Lummer hatte Kontakte zu vielen wichtigen Neonazis. Und mit einem weiblichen Lockvogel legte die Stasi ihn herein. Das war anscheinend so einfach. Er ließ sich aber nicht erpressen, ging zu Westdiensten und heulte da, ne, die wollen mich erpressen. Und man hat dann anscheinend nie was großartig veröffentlicht und Lummer wurde noch immer weniger wichtig. Dann hier. Der ursprüngliche Reichsbürger Wolfgang Ebel war sogar ein Ziel der Stasi. Die Stasi war ihm hinterher schon bei früheren Projekten, da ging es um diese Eisenbahn, das ist eine wilde Geschichte, ja, diese Eisenbahngeschichte und Streiks und so weiter und so fort. Und die Stasi hatte ihn halt dann auf dem Schirm und hat ihn dann bearbeitet und ausgeleuchtet. Und ein Spitzel der Stasi sprach dann über Realitätsverlust bei Ebel und einen fragwürdigen Geisteszustand. Und später wurde er Ebel dann als schuldunfähig irgendwie eingestuft und so. Und der Stasi-Mann riet der Frau. Der Stasi-Mann bearbeitete dann auch noch die Ehefrau, die Frau hier von Ebel. Ja, und überzeugte sie dann, sich zu trennen mit den Kindern. Und die Stasi bremste auch die Gruppe von Ebel. Und man die Stasi nahm jetzt dann ansonsten erstmal, also laut Aktenlage, die Stasi nahm damals diese Reichsbürgerbewegung nicht sonderlich ernst, ja, aber halt hier in diesem Buch Zielobjekt rechts wird halt schon darauf hingewiesen, dass es heute schätzungsweise 15.000, 16.000 sogenannte Reichsbürger gibt. Das ist wie gesagt nur ein begrenzter Begriff, ja, also es geht halt um die Bandbreite an Bundesrepublik-BRD-Leugnern, also die halt dann hier glauben, dass die Besatzermächte hier total geschlampert hätten mit dem ganzen rechtlichen Gerüst der Bundesrepublik, dass da halt total Mist gebaut wurde und dass man jetzt dann einfach nur noch die ganzen Lücken und Schlupflöcher finden müsse und dann könne man hier irgendwelche Schriebe kopieren und käme dann vor Gericht davon, müsse keine Steuern zahlen, keine Müllgebühren oder weiß der Geier was. Also es ist ein gewisses Spektrum, ja, aber durchgesetzt hat sich halt der Begriff Reichsbürger, ja, weil man halt dann oftmals hier so ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts halt eben aus dem Kontext fehlzitiert hat. Also man hat dann nur einen Teil zitiert und da hieß es halt dann so schön irgendwie, das Deutsche Reich ist nie untergegangen, sondern das Deutsche Reich ist nur inaktiv und muss aktiviert werden und so weiter und so fort. Aber das ist, wie gesagt, ein wesentlich komplexeres Urteil. Es ist ein sehr kompliziertes Juristenkonstrukt und die Besatzermächte hatten natürlich dann die besten Anwälte für sowas. Also da haben die nichts anbrennen lassen. Das sage ich den Leuten immer, ja, bitte nicht da irgendwo attackieren, wo halt quasi dann ja der Staat hier am besten aufgestellt ist. Ja. Und heute natürlich ist das Interesse der Geheimdienste an den Reichsbürgergruppen oder BRD-Leugnergruppen oder was auch immer, das Interesse ist natürlich dann viel, viel größer. Ja, weil das einfach dann, das sind Leute, die halt unglaublich ablehnend sind gegenüber der Bundesrepublik und Merkel und den Systemparteien und so weiter. Und meistens sind diese Reichsbürger auch, oder es gibt Überschneidungen mit der rechtsextremen Szene und mit den Russlandfreunden und so. Also da wird sicherlich auch spioniert heute, bis es qualmt. Tja, die Stasi arbeitete zeitweise mit einem Herrn Blasche, der wurde zum aufstrebenden Kader des Stahlhelmvereins Bund der Frontsoldaten, wurde eine große Nummer. Blasche ging dann zur HEP-Kexel-Terror-Revolutionstruppe, also diese Neonazi-Terror-Revolutionstruppe, die aber von der Stasi infiltriert war. Die Gruppe wurde hochgenommen. Blasche bot dann nach 6 Jahren Haft der Stasi erneut seine Hilfe an. Dann kam aber die Wende. Es war also für ihn zu spät. Er kam auf der Haft raus und sagte dann zur Stasi: Hey, ich bin hier völlig mittellos, kein Job, kein Geld, kein gar nichts, keine Aussichten, kann ich nicht wieder mit euch zusammenarbeiten. Dann gab es diesen berüchtigten Antizionisten Josef Ginzburg, der arbeitete auch für die Stasi. Seine verbotenen Bücher, also in Deutschland verbotenen Bücher, inklusive jede Menge Holocaust-Leugnung, gelten in der rechten Szene heute noch als Standard. Er veröffentlichte unter dem Pseudonym J.G. Burg. Und das ist natürlich ein bisschen verwunderlich, wenn halt Leute aus dem rechten Spektrum sein Zeug immer noch verteilen, obwohl er halt für die Stasi arbeitete. Und der Typ hatte auch Kontakte zu dem Herrn Frey von der DVU, Kontakte zu Ernst Zündel und Kontakte zu dem Ex-Wehrmachtsgeneral Otto Ernst Rehmer, der ein großer Star wurde zeitweise in der extrem rechten Szene. Die Stasi und der KGB wollten, dass Josef Ginzburg sich auf Antizionismus konzentriert. Man wollte ihn wegbringen von diesem Neonazi-Zeug. Hauptsächlich sollte er Antizionismus machen. Und er lieferte dann auch Infos über die Geldgeber der Neonazis und Leute aus Polizei und Geheimdiensten, die halt dann mit dem Rechtsextremismus sympathisierten. Das ist auch ganz wichtig für heute, für die heutige Situation, weil man ja jetzt schon in der Öffentlichkeit halt mehr und mehr bespricht oder halt darüber redet, dass halt Polizisten, teils auch Geheimdienstler, Bundeswehrler, dass halt solche Leute in der Bundesrepublik heute immer motivierter sind, AfD zu wählen und sich halt vielleicht noch irgendwelchen krassen rechten Organisationen anzuschließen. Siehe auch dieses ominöse Getue um diese angebliche Prepper-Tag-X-Gruppe mit wichtigen Leuten drin aus Spezialeinheiten und höheren Polizeibeamten und so weiter und so fort. Ja, also da wird auch spioniert, bis es qualmt. Ja, das heißt, egal welcher Gruppe man sich da anschließt, das Spionagerisiko ist wirklich extrem hoch. Und es ist, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich will die Leute nicht davon abhalten, sich sinnvoll aktiv einzusetzen für Deutschland, für ihre Interessen. Aber jede Aktivität muss halt ein hohes geheimdienstliches Niveau haben und ein geheimdienstliches Verständnis haben. Dann. Ja, also dieser Ex-General Rehmer war halt der Shootingstar, gut aufgestellt, also hatte Partner und Kohle und er war sogar dem Ostblock gegenüber aufgeschlossen. Er wollte ein wiedervereinigtes Deutschland, das aus der NATO austritt, also alles, was irgendwo vielleicht sogar im Sinne der Sowjetunion war. Aber die Stasi verlor das Interesse an Rehmer, der KGB hingegen nicht. Was jetzt genau gelaufen ist mit Rehmer, da liegt vieles noch im Dunkeln. Dann gab es hier noch einen Österreicher, Herbert Frauenhuber, der war ein Selbstanbieter. Also der ging dann zur Stasi und sagte: Hey, ich kenne die ganzen Nazi-Größen Österreichs, ich kenne alle wichtigen Nazis in Österreich und die Strukturen und das und jenes, bezahlt mir was dafür. Und er hat auch dann geliefert und wurde bezahlt und 1986 kam heraus, er hatte Kontakte zu den Westdiensten, war vielleicht von Anfang an ein Provokateur des BND. Also so verrückt ist die Geschichte. Die Geheimdienste treten sich gegenseitig auf die Füße. Manche Leute dienen mehreren Geheimdiensten und so werden die Leute dann zerrieben. Ja. So werden die Leute dann einfach zerrieben. Und oftmals handeln Geheimdienste unter falscher Flagge. Sie werben Leute unter falscher Flagge an. Sie sagen nicht unbedingt, oh, wir sind die Stasi, wir sind der KGB, wir sind die CIA, sondern sie geben sich dann als Stiftung aus, als Gönner, als patriotische Individuen, als Adlige, die halt irgendwie dann einfach die rechte Sache unterstützen wollen und so. Und dann kommen wir zu dem Ultrastar Michael Kühnen aus den 80er Jahren. Ja, Kühnen war teilweise so populär, er hatte seinen eigenen Gruß, das ist so eine Art, das sehen Sie auf dem Buchcover mit diesen Fingern und so. Manche machen heute noch diesen Kühnen-Gruß. Und Kühnen war verbunden mit all den anderen wichtigen Top-Neonazis. Und 1977 gründete er mit zwei anderen Rechtsextremisten eine Unterorganisation der von Gary Locke gegründeten, also amerikanischen, von Gary Locke gegründeten Neonazi-NSDAP-Aufbauorganisation namens SA Sturm Hamburg. Also man diente sich den Amerikanern an und diese Ösis und Deutschen, die klemmten sich dann an die Amerikaner dran, obwohl die amerikanischen Neonazis total infiltriert waren. Ja, wo die amerikanischen Neonazis total infiltriert waren vom FBI. Und dann entstand hier dann daraus die sogenannte Organisation Aktionsfront Nationaler Sozialisten ANS. Und Kühnen wurde schnell zum führenden Kopf der militanten deutschen Neonazi-Szene. Zu den Anhängern von ihm gehörten Thomas Brehl, Wehrsportgruppe Fulda, Christian Worch, Gottfried Küssel. Und Küssel war ja auch so ein Obernazi und dem lief ja ein junger Martin Sellner hinterher. Dann gab es ja dieses geplatzte Projekt, es gab diese Neonazi-Webseite, die man in Amerika hosten ließ, ja, eine Webseite für Österreich. Es gab natürlich einen Spitzel in der Gruppe und der Spitzel verriet dann diese Webseite, diese Sache an die österreichischen Behörden, die machten eine Monster-Razzia und Küssel und andere wurden dann festgenommen und verurteilt. Der ein oder andere Ermittler verdächtigte damals auch den jungen Martin Sellner. Also gab es dann die Vermutung, dass Sellner da auch involviert war. Aber Sellner kam dann irgendwie davon. Irgendwie. Gründete dann die Identitären, angelehnt an die Génération Identitaire von den französischen Rechten. Und die französische rechte Szene ist auch komplett unterwandert von den Geheimdiensten. Wir hatten ja schon mal ein bisschen mehr dazu gemacht in Bezug auf die Front National und andere Gruppen, aus denen die Front National hervorging und so weiter und so fort. Sehr interessantes Thema, da muss man definitiv mehr forschen. Und jetzt hier dann ganz interessantes Zeug in diesem Buch über den Star Michael Kühne. Als er mit 27 Jahren aus vierjähriger Haft entlassen wurde, wegen Volksverhetzung und so weiter, holte ihn ein Taxi ab. Ja, also er hatte die geringste Strafe bekommen von den Angeklagten. Kein Terror wurde ihm vor Gericht nachgewiesen. Und dann holte ihn dieses Taxi ab. Und die Stasi beobachtete das. Ja. Die Stasi war überzeugt, er arbeitete für den Verfassungsschutz. Er bekam vielleicht eine milde Strafe oder Haftverkürzung als Teil eines Deals. Und die Stasi war überzeugt, das Taxi gehörte zum Verfassungsschutz. Und die Stasi hatte noch weitere abgehörte Infos zu der Angelegenheit und die Stasi hatte zwei Agenten im Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen. Und aus all diesen Quellen bezog die Stasi ihre Infos und war dann hier überzeugt, dass Kühnen hier für den Verfassungsschutz arbeitete. Und ich meine, muss ich ja mal reinversetzen, in so einen knapp 20-Jährigen, der dann irgendwie halt erwischt worden ist, und dann dauert es, bis halt dann der Prozess kommt, und Prozess zieht sich hin, Urteilsverkündung, vielleicht Revision und bla 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 bla, und dann wirst du nach einer ganzen Weile wirst du dann eingeknastet und dann hockst du dann noch 4 Jahre in Haft. Also viele haben dann einfach dann keinen Bock mehr auf irgendwie den nationalen Befreiungskampf oder irgendwelche solche Sachen und knicken dann einfach ein und lassen sich dann rekrutieren vom Verfassungsschutz oder von irgendwelchen anderen Diensten. Also, und die Stasi konstatierte natürlich zusätzlich die rechte Szene Westdeutschlands. Die rechte Szene Westdeutschlands ist in hohem Maße von Sicherheitsorganen durchsetzt. Ja, und wir wissen ja, wie die rechtsextremen Kreise versucht haben dann, wie die rechtsextremen Kreise versucht haben, die AfD zu unterwandern. Ja, an allen möglichen Ecken und Enden. Und auch Stasi, also übergebliebene Stasi-Netzwerke und andere Geheimdienstnetzwerke versuchten dann auch heftigst, die AfD zu unterwandern. Und ich denke, der Verfassungsschutz versucht, die AfD zu unterwandern, und die Franzosen versuchen, die AfD zu unterwandern, und. Also, und Kühnen wurde dann als schwul geoutet, er verstarb an AIDS, vielleicht hat ihm jemand auch AIDS verpasst. Kühnen war nach seiner Entlassung damals nicht belangt worden für Verstöße gegen Auflagen, also wird auch als Hinweis gedeutet, dass er für einen Dienst arbeitete und geschützt wurde. Und auch der Stasi-Agent Hepp von dieser Hepp-Kexel-Gruppe, also diese revolutionäre Nazi-Terror-Truppe, total unterwandert von der Stasi, Agent Hepp in der rechten Szene hielt diese ANSNA-Organisation für durchsetzt mit V-Leuten westlicher Dienste, also Verfassungsschutz. Und die Stasi überwachte halt Kühnen auch dauernd und den Verfassungsschutz. Man observierte ein Treffen zwischen Kühnen und einem Verfassungsschutztypen. Und dann Jahre später in einem NSU-Prozess sagte ein führender Neonazi und V-Mann des Verfassungsschutzes aus, dass er von Kühnen gefördert worden war. Das ergibt sich dann die Frage, wieso traute ihm Kühnen damals so schnell und warum konnte dann der V-Mann so schnell in der Szene aufsteigen? Und das geht immer so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und niemand spricht wirklich drüber auf einem hohen Niveau. Ja. Niemand spricht da so richtig drüber. Obwohl das die entscheidende Front ist. Ja, die entscheidende Front ist die geheimdienstliche, die für die meisten unsichtbare Front. Also, hier so zentrale Mantras, die man verinnerlichen muss. Eine Partei, die infiltriert wurde, arbeitet nicht im Interesse der Wähler. Wenn man diesen Geheimdienstkampf verliert, dann ja, ist eine Partei auch verloren. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht das Todesurteil sprechen über die AfD. Ich will jetzt nicht den Leuten einfach den Wind aus den Segeln nehmen und Leute demotivieren oder Leuten irgendwie einpflanzen. Oh, es gibt keine Hoffnung, man kann da nie was erreichen. Nö, ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Lernen Sie Geheimdienste, lernen Sie, wie die Supermächte funktionieren, lernen Sie über die Psychologie des Bösen und dann stehen Ihnen die ganzen Möglichkeiten offen. Also wie gesagt, es können genug anständige Leute in die AfD oder in irgendwelche anderen Parteien, es können genug clevere, anständige Leute in die Politik reingehen und da richtig was reißen. Aber man merke sich, eine Partei, die richtig heftig infiltriert wurde, arbeitet nicht im Interesse der Wähler. Ja, es zählen eben nicht nur Wahlergebnisse und Social Media Klicks. Nächstes Mantra: Geheimdienste zielen auf Kontrolle ab, die Ideologien sind nur Mittel zum Zweck. Dann, nur weil jemand deine Gesinnung teilt bzw. sagt, was du hören willst, ist derjenige noch lange nicht vertrauenswürdig. Es braucht wesentlich mehr für Vertrauen. Dann, ein Agent oder eine V-Person muss nicht einmal unbedingt wissen, für welchen Dienst er oder sie arbeitet und muss nicht mal wissen, dass er oder sie für einen Dienst arbeitet. Dann, ausländische Dienste machen in der Bundesrepublik, was sie wollen. Man hat es nicht nur zu tun mit dem kleinen Verfassungsschutz, Und der Verfassungsschutz ist auch nicht nur dazu da, hier so einen Stempel aufzudrücken, so ein Stigma aufzudrücken, die AfD sei irgendwie dies und jenes. Da geht es um viel, viel mehr und um viel, viel mehr Dienste. Dann, je mehr jemand früher in Extremistenkreisen verkehrte, umso höher ist das Risiko, dass derjenige von einem Dienst rekrutiert wurde. Gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten, jemanden zu rekrutieren. Ja, irgendwelche Sexgeschichten, anderen Erpressungen und so weiter. Also, und dann, ja, bei der AfD haben sich insbesondere im Osten Figuren wie Kalbitz durchgesetzt, der bei zahlreichen einschlägigen Gruppen dabei war, die notorisch von verschiedenen Geheimdiensten unterwandert waren. Also da leider eine einzige verdeckte Aufnahme von vor 20 Jahren könnte sich theoretisch heute noch als desaströs erweisen. Auch entdeckten die schleimigen Massenmedien viele Büromitarbeiter von AfD-Politikern mit rechtsradikaler Vergangenheit. Und jedes Mal erklärten dann die AfD-Politiker dazu, dass man mit dem betreffenden Büromitarbeiter ein klärendes Gespräch über diese Jugendsünden geführt habe und dass damit alles erledigt sei. Also man erfährt dann in den Statements nicht, ob der Büromitarbeiter dahingehend gründlich überprüft wurde, ob er ein Spionagerisiko darstellt und von einem Dienst vielleicht gezielt an die AfD herangespielt wurde. Mit Vertretern aus dem Osten oder möglichen Zwischenhändlern geben sich AfDler ja besonders gerne ab. Auch Leute mit einer Vergangenheit als Stasi-Offiziere sind in der AfD als Politiker willkommen, solange sie eine rechte Gesinnung behaupten. Und die Ibiza-Affäre um Gudenus und Strache hat ja gezeigt, dass ein einziges Video ausreicht, um Karrieren zu zerstören oder zumindest stark auszubremsen. Und das Ibiza-Video war noch gar nicht mal sonderlich krass. Wir haben allerdings noch nicht alles davon gesehen. Also, hören Sie auf mit diesem Nazi-Scheiß, hören Sie auf mit irgendwelchen Gröl-Rock-Konzerten und Besäufnissen. Lernen Sie Geheimdienste, lernen Sie, wie die Supermächte funktionieren und so weiter und so fort. Lassen Sie mal diese immer gleiche rechte Propaganda links liegen auf YouTube. Nehmen Sie ein paar gute Bücher in die Hand. Also ein einziger Agent oder Asset in einer Führungsposition der AfD kann dann weitere Geheimdienstler in die Partei nachholen, ganze Ringe aufbauen, Konkurrenten sabotieren. Und halt eben dann durch gewisse Sprüche und Slogans den Vorwand liefern für noch mehr geheimdienstliche Aktivitäten. Dann Kalbitz. Ein bisschen Kalbitz näher angeguckt, der jetzt hier ein noch größerer Star geworden ist in der AfD. Also man handelt ihn teilweise schon als kommenden Bundesvorsitzenden oder weiß der Geier was. Ja. Und dann kamen zum Beispiel dann hier diese im Vorfeld natürlich schon vor dem Wahlkampf kamen die GEZ-Medien, also das Kontraste-Magazin und so, und die recherchierten mit Hilfe der Zwangsgebühren, dass Kalbitz hier offenbar als 20-Jähriger im Juli 1993 an einem sogenannten Sommerlager des rechtsextremen Vereins die Heimattreue Jugend e.V. teilgenommen habe. Das meint zumindest der Verfassungsschutz in einer Akte, was so viel heißt, dass man wohl einen oder mehrere Spitzel hatte bei diesem Sommerlager. Der Verfassungsschutz, der wegen dem Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei keine Verhaftungen durchführen darf, ließ die thüringische Polizei das Sommerlager durchsuchen und nahm dann die Personalien von Kalbitz und den anderen auf. Und und hier heißt es dann in der Presse, laut Dietwald Klaus soll Kalbitz damals einer der härtesten gewesen sein. Das wirft jetzt die Frage auf, wenn da ein Spitzel drin war mit einem Tonbandgerät oder versteckten Kamera und so, wen wird der Spitzel dann wohl am ehesten abgehört haben. Ja, also für wen interessiert sich der Spitzel dann wohl am meisten? Natürlich für die härtesten, für die krassesten Leute in dieser Gruppe. Also hat der Verfassungsschutz immer noch Ton- und Bildaufnahmen von damals, ja, von dem Inneren des Sommerlagers, weil ohne Bild- und Tonmaterial hätte man wohl kaum die Razzia genehmigt bekommen. Was ist jetzt, falls ja, rein hypothetisch, was ist dann konkret von Kalbitz zu hören und zu sehen auf den Aufnahmen? Und dann dieser Verein nannte sich später um, wurde verboten. Das war dann, der Verein war eh eine Abspaltung gewesen von einem anderen, von anderen Organisationen. Und diese ganzen Organisationen hängen alle zusammen, auch mit österreichischen Organisationen, die dann auch verboten wurden wegen NS-Wiederbetätigung. Und zu diesem Zirkel, also Bund, Heimat, Treuer, Jugend und so, zu dem BHJ zählte auch unter anderem der Neonazi-Terrorist Ortfried Hepp, also dieser Neonazi-Terrorist und inoffizielle Mitarbeiter der DDR-Stasi. Der flüchtete dann ja vor Interpol mit Hilfe der Stasi in die DDR und verriet alle möglichen weiteren Informationen über die gesamte Neonazi-Szene der Bundesrepublik. Dann bei den Veranstaltungen des Bundes Heimattreuer Jugend hielt auch David Irving Vorträge, dessen Forschungspartner der Schwager des britischen MI6-Geheimdienstchefs war. Und dann zu den weiteren bekannten Mitgliedern dieses Freibundes, rechten Freibundes, zählt nach Recherchen von Sebastian Lipp auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland im Bundestag, Peter Felser, der auch in den neurechten Medien sehr aktiv ist. Und das ist im Nachhinein immer schwer zu klären. Also meistens wird dann gesagt, naja, da hatte man nur mal vorbeigeschaut und man sei dann irgendwie zufällig irgendwie bei so einer Veranstaltung gelandet und sei dann ganz verwundert gewesen und dann sei man wieder gegangen und so. Also. Und dann gab es noch in diesem Vereinsumfeld Heinz Lempke, ja, der mit den Wehrsportgruppen herummachte. Seine geheimen Waffendepots kamen ans Licht mit automatischen Waffen, haufenweise Munition, Panzerfäusten und Sprengstoff. Kurz vor seiner Aussage vor Gericht fand man ihn erhängt in seiner Zelle. Wie praktisch für manche Leute. In Stasi-Akten wurden abgehörte Funksprüche aufgefunden, in denen der Bundesnachrichtendienst eine ominöse Gruppe 27 anwies, Materialverstecke anzulegen. Also deswegen auch die Vermutung hier von der Stasi, Lempke könnte Mitglied der CIA-BND-Gruppe Gladio gewesen sein oder was von was Vergleichbarem. In Spurenakten zum Oktoberfest-Attentat steht der Vermerk, Erkenntnisse über Lempke sind nur zum Teil gerichtsverwertbar. Und solche Vermerke kommen normalerweise nur vor bei V-Leuten oder anderen Mitarbeitern von Geheimdiensten. Dann berichteten die Medien, dass Kalbitz, der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, 2007 zu einem Neonazi-Aufmarsch nach Athen gereist sei und sich mit 13 anderen deutschen Rechtsextremisten in einem Hotel einquartiert hätte, darunter NPD-Chef Udo Voigt. Spiegel bekam ein Dokument dazu aus BKA-Kreisen. Auf Anfrage bestätigte Kalbitz, in Athen gewesen zu sein, distanziert sich aber von allem, was da irgendwie seine Karriere gefährden könnte. Und klar, dass das rechte Wählerklientel, die sind schon so frustriert von den Massenmedien und so angekotzt von den Massenmedien, dass sie da gar nicht mehr richtig hinhören. Also denen ist vollkommen scheißegal, wenn der Spiegel an irgendwas berichtet im Wahlkampf oder das Magazin Kontraste oder sonst, es ist dem rechten Wählerspektrum inzwischen ziemlich wurscht. Also das wird dann kaum noch zur Kenntnis genommen und schon gar nicht richtig eingeordnet. Also viele AfD-Wähler oder einige AfD-Sympathisanten, die kennen auch gar nicht so richtig die ganzen krassen Verbindungen, ja, von so manchen AfD-Politikern. Also da hört man gar nicht mehr richtig hin und weiß dann auch nicht mehr unbedingt, wie krass das Problem denn tatsächlich ist mit einzelnen Extremisten in der AfD. Also es versperrt so ein bisschen diese Taubheit, diese Ablehnung der Massenmedien. Sorgt dann auch für ein gewisses Maß an Realitätsverlust, weil man einfach dann wichtige Informationen gar nicht mehr aufnimmt. Und das wissen auch, denke ich, die schlaueren Leute bei den Massenmedien und bei den Geheimdiensten. Und es wird dann auch von den AfD-Wählern oder AfD-Sympathisanten auch keine richtige Bewertung vorgenommen von diesen Informationen. Ich meine, es ist mir wurscht, ob das jetzt ein BKA-Dokument war oder ob der Spiegel das dann irgendwie in die Finger bekam, zugesteckt bekam bei Pizza und Bier irgendwo bei einem Meeting in einem Restaurant. Wenn man eben die nackten Informationen betrachtet, dann fängt natürlich dann bei einem erfahrenen Menschen der Kopf an zu rattern, okay, hat das in irgendeiner Form Spionageauswirkungen? Gibt es hier ein erhöhtes Spionagerisiko vielleicht bei diesem und jenem AfDler? wenn der halt eben bei diesen ganzen rechten Organisationen war.
Ja.
Weil es reicht halt einfach dann gegebenenfalls, wenn halt eben dann in diesen rechten Organisationen, wo die sich wieder rumgetrieben hatten, wenn halt eben dann überall die Spitzel und Agenten waren und alles Mögliche aufgezeichnet und abgehört und den Führungsoffizieren mitgeteilt haben. Wenn dieses Material dann halt eingelagert wurde und wenn dann halt der Herr so und so dann später Karriere macht in der AfD, dann könnte man solches altes Material eventuell wieder ausgraben und gegen die Person verwenden. Naja, es gab dann auch diese Situation kürzlich, wo dann Küssel, der Ösi-Nazi da, wo Küssel so eine Anmerkung machte über Strache und dann meinte irgendwie, ja, ihr kennt Strache ja noch aus den alten Zeiten, wo Strache noch jung war und diesen Burschenschaften abgehangen war oder halt bei diesen Treffen da war. Und Küssel meinte dann irgendwie sowas, dass Strache damals irgendwie im privaten Bereich, also in diesen privaten Treffen, dass Strache da irgendwie total krass abgegangen wäre, ideologisch und so. Und diese das sei halt irgendwie fast schon belustigend gewesen für Küssel, wie Strache da abgegangen sei. Und vielleicht würde man das eines Tages nochmal gegen Strache benutzen, diese Informationen über damals. Ja, also vielleicht brauchen wir das nochmal gegen den, meinte Küssel. Und auch die Identitären, also gerade Sellner, Martin Sellner, der früher Küssel hinterhergelaufen war, und das ist ein ganz, ganz komplexes Kapitel. Und Sellner hat ja bloß mal irgendwie so ein. Sellner hat mal irgendwann so ein Video gemacht: Oh, ich distanziere mich von meiner Vergangenheit, ich distanziere mich, ich glaube nicht mehr an die jüdische Weltverschwörung, und das war halt einfach so eine Jugendsünde mit den Nazis, es gab halt keine andere konservative, richtig rechte Jugendbewegung, und damit ist für mich das Thema erledigt. Haha. Ist aber eine viel, viel komplexere Angelegenheit. Und als dann die Identitären immer peinlicher wurden für die und problematischer wurden für die für Straches Partei, die FPÖ, ja, da gab es dann so eine Distanzierung von den Identitären, und die Identitären waren total sauer. Sellner war sauer und tönte dann irgendwie auf YouTubers, glaube ich, irgendwie, ja, wir können auch was leaken. So hörte sich das an gegen Strache, weil halt irgendjemand was geleakt hatte über diese Hakenkreuz-Aufkleber von Sellner damals, ja, die dann irgendwie an der Synagoge klebten oder außen am Zaun oder irgend sowas. Und das wurde halt von irgendwem geleakt, und dann meinte halt irgendwie Sellner so drohend, ja, wir können auch Sachen leaken. Also mit wir meinte er sein Umfeld, dass er auch in die Burschenschaften reinreicht. Also das Milieu, wo halt sich dann auch Strache rumgetrieben hat. Auch wir können was leaken. Und das ist auch das große Problem in diesen Szenen. Also nicht nur die rechte Szene, das ist generell überall in den Szenen so. Viele gehen da rein in eine Szene mit hohen Erwartungen und Motivationen und Kampfgeist und so weiter. Und nach ein paar Jahren sind sie dann so bitter enttäuscht von dieser Szene oder von dieser jeweiligen Organisation. So bitter enttäuscht, dass dann der Wunsch da ist nach Ausstieg und Rache und einem Neustart. Und so mancher Szene-Fanatiker verliert dann seine ideologische Begeisterung und dient sich dann als Selbstanbieter einem Geheimdienst an und sagt halt, oh, ich brauche Kohle. Und also meistens geht es dann immer darum, man will halt dann vom Geheimdienst irgendwie Kohle und am liebsten noch einen neuen Job, vielleicht sogar in Extremfällen eine neue Identität. Und man will auch Straffreiheit für vergangene Sünden, ja, weil halt eben dann oftmals Leute in extremistischen Gruppen, also Mitglieder von extremistischen Gruppen, sich gegenseitig erpressen. Oh, ich weiß über dies und jenes und ich habe Beweise gegen dich über dieses und jenes, und wenn du mir blöd kommst, dann mache ich dich fertig und so weiter und so fort. Und deswegen gehen auch einige dann als Selbstanbieter zu den Geheimdiensten und wollen halt dann auch Straffreiheit oder mildernde Umstände für vergangene Verbrechen und Sünden hier heraushandeln. Ja, und viele sind dann so enttäuscht, dass sie sich rächen wollen an ihrer Organisation, an den Führungsfiguren von denen sie scheiße behandelt wurden, von den Führungsfiguren, von denen sie verführt wurden, in die Irre geführt wurden, aufs Glatteis geführt wurden. Ja, da sind dann meistens dann immer Jahre des Lebens, die besten Jahre des Lebens draufgegangen und persönliche Beziehungen wurden ruiniert, das Verhältnis zu den Eltern wurde ruiniert, der Ruf ist ruiniert, berufliche Karriere ruiniert, Geld ruiniert und so, und irgendwann will man dann einfach nur noch Rache. Ja, dann hier geht's weiter bei Kalbitz. 2008 erhielt Kalbitz 2008 erhielt Kalbitz eine Mail von dem wegen Volksverhetzung verurteilten Rechtsextremisten Horst Mahler, der die NPD als Anwalt im Verbotsverfahren vertreten hat. Also wir wissen nicht genau, wie eng die Beziehung war von Horst Mahler und Kalbitz, aber in den 60er Jahren war Horst Mahler ja noch ganz links und Extremistenanwalt und Mitbegründer der RAF und so. Und Mahler vertrat sehr ähnliche Positionen wie die SED, pflegte Kontakte zu Vertretern der DDR und UdSSR. Beteiligte sich teilweise an Aktionen, flüchtete dann auch nach Jordanien und so. Und nach seiner Verhaftung wurde er verteidigt von Otto Schily und Gerhard Schröder. Und Gerhard Schröder ist ja so eng mit den Russen. Und die Springerpresse und die Terrorismusexpertin Regine Igel forschten über mögliche Stasi-Kontakte Mahlers und stießen dabei zumindest auf Lob der Stasi für Mahler, nicht aber auf greifbare Beweise. Und gab es interessante Aktendetails und Aktenvermerke und so. Das finden Sie in dem Buch von Regine Igel. In den 90er Jahren, also genau dann, als Moskau offiziell vom Kommunismus abkehrte und sich zunehmend eine rechtskonservative Fassade aufbaute, wanderte auch Mahler nach rechts. Gab es ja einige, die nach rechts wanderten, unter anderem auch der Herr Jürgen Elsässer. Und dann hier noch von 2014 bis 2015, also relativ nahe an der heutigen Zeit, war Kalbitz Vorsitzender der vom ehemaligen SS-Hauptsturmführer und NPD-Funktionär Waldemar Schütz gegründeten rechtsextremen Vereinigung mit dem Namen Kultur und Zeitgeschichte, Archiv der Zeit. Und da brauchen Sie sich nicht wundern, als AfD-Sympathisant da draußen, als AfD-Wähler da draußen, brauchen Sie sich nicht wundern, wenn dann überall immer die Nazi-Keule ausgepackt wird gegen die gesamte AfD und gegen alle AfD-Wähler. Schauen Sie doch mal genau hin. Ja? Und schauen Sie mal, ob das nicht vielleicht doch ein Problem ist, wenn Leute wie Kalbitz da so erfolgreich werden in der AfD. Ja, fragen Sie sich, ob das wirklich zukunftsfähig ist, ob das wirklich tragfähig ist in einer Gesellschaft, die sich zu 80% in der Mitte verortet, politisch. Und wie ich ja gesagt habe, man muss seine wichtigen Überzeugungen Grenzen zu und so weiter und so fort, man muss seine wichtigen Überzeugungen nicht aufgeben, um eine breitere Gesellschaft anzusprechen. Ja, man muss seine Werte und seine wichtigen Punkte nicht auf den Müll kippen, ja, und verraten, ja, sondern man muss aber halt trotzdem peinlichst darauf achten, dass man nicht in dieses Nazi-Fahrwasser gerät. Und zuvor saß Kalbitz seit 2010 mehrere Jahre unter anderem mit einem NPD-Funktionär im Vorstand dieses Vereins. Und dieser Schütz, dieser Herr Schütz war zunächst bei der Deutschen Reichspartei und wechselte dann zur neuen NPD damals. Seine wichtige Bezugsperson damals war Adolf von Tadden, der Gründer der NPD, der später als V-Person des britischen Geheimdienstes MI6 enttarnt wurde. Und dieser Schütz verkaufte noch eine Zeitung, eine rechte Zeitung, an Gerhard Frey von der DVU. Ja, DVU war ja auch mal eine große Nummer und seit 1951 war Gerhard Frey halt als freier Mitarbeiter für die Deutsche Soldatenzeitung aktiv, die in jedem Jahr von früheren Wehrmachtsoffizieren mit amerikanischer Unterstützung als NATO-Propaganda gestartet worden war. In einem amerikanischen Internierungslager hatten sich der ehemalige NSDAP-Kreisleiter Holland Helmut Damerau, der Wehrmachtsoberst und Landrat von Stendal Heinrich Detloff von Kalben, der Oberst der Waffen-SS Joachim Ruoff und der General der Waffen-SS Felix Steiner im Jahr 1950 bereit erklärt, eine Zeitung zu fabrizieren für einen, Zitat, antibolschewistischen, also antikommunistischen deutschen Verteidigungsbeitrag und Werbung für einen NATO-Beitritt der Bundesrepublik. Geld dafür, für diese Zeitungsunternehmungen und anderen Unternehmungen, Geld dafür kam von der CIA. Das Blatt wurde später, also von einem amerikanischen Geheimdienst CIA, Central Intelligence Agency, das Blatt wurde später zu Freies Nationalzeitung. Dann im März 2016 wurde nach zunächst gegenteiligen Behauptungen bekannt, dass Kalbitz den ehemaligen Neonazi Alexander Salomon aus Cottbus, der zuvor knapp 2 Jahre NPD-Mitglied war, im Brandenburgischen Landtag als Mitarbeiter beschäftigte. Kalbitz räumte ein, von Salomons Neonazi-Vergangenheit gewusst zu haben. Alles nur Jugendsünden. Ich habe mit ihm ein klärendes Gespräch geführt. Ich kann ihm seine Jugendsünden nicht vorhalten. Das ist somit, der Fall ist somit erledigt. Und dann gibt's hier noch irgendeine Querverbindung zu Götz Kubitschek. Kubitschek ist ein Unterstützer der russlandfreundlichen identitären Bewegung, des neuen Kompaktmagazins, die ganze neurechte Szene. Kompaktmagazin, dessen Chefredakteur Jürgen Elsässer in den 90er Jahren noch strammer antideutscher Kommunist war, heute aber eine Querfront für Moskau bewirbt. Und so weiter und so weiter. Und da gibt's noch mehr und mehr und mehr und mehr. Hier ist noch ein Beitrag auf recenter.com. Putins Pädo-Agenten und führende Neonazis in Sachsen in den 1980er Jahren. Und zuerst ist mir mal aufgefallen hier, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte sich im Wahlkampf scharf distanziert von der AfD und sogar von führenden Vertretern der CDU-Werteunion. Gerade die AfD sei zu radikal für eine Koalition. Und er muss sich jetzt bei einem Wahlergebnis von knapp über 30% nach fragwürdigen linken Koalitionspartnern umsehen. In seiner Russland-Verbundenheit, in seiner Russland-Verbundenheit ist Kretschmer aber genauso radikal wie die AfD. So hat er den russischen Präsidenten Wladimir Putin kürzlich nach Dresden eingeladen, wo Putin einst als KGB-Agent arbeitete und sowohl pädophile Agenten als auch führende Neonazis benutzte. Also Kretschmer will die Sanktionen gegen Russland loswerden und der Pipeline Nord Stream 2 die Hindernisse aus dem Weg räumen. Wie kann er einem Diktator so weit entgegenkommen? Vor allem noch einem Diktator, der sich als Mischung aus Stalin und Zaren inszeniert. Ja, wie kann man einem solchen Diktator so entgegenkommen und gleichzeitig die AfD für zu radikal halten? Kretschmers einzige verbleibende Koalitionspartner, die SPD und die Grünen, wurden heftig unterwandert von KGB und Stasi. Über den Ex-Kanzler und Putin-Kumpel Schröder wurde schon genügend berichtet, aber noch lange nicht alles. Während eine Studie, die die Grünen selbst in Auftrag gegeben hatten, zeigte, dass die Stasi die westdeutschen Grünen stark infiltriert hatte. Der KGB übrigens auch. Und so verrückt ist die politische Lage. Und kurz nach seinem Abschied aus Dresden, also kurz nach Putins Abschied aus Dresden damals, enttarnte der deutsche Verfassungsschutz Putins konspiratives Agentennetz, das auch nach dem Mauerfall Moskau eigentlich mit Top-Informationen beliefern sollte. Also das war ganz, ganz wichtig hier. Man wollte, man sah halt zu, wie die DDR unterging. Moskau zog die Panzer ab, aber man wollte ein dichtes Spionagenetz zurücklassen in Ostdeutschland. Ja? Und manche Teile von diesen Stasi-Netzwerken, wurden enttarnt, andere Teile aber nicht. Und diese anderen Teile sind anscheinend immer noch aktiv und werden immer noch von Moskau geführt. Und diese Stasi- oder ehemaligen Stasi-Agenten, jetzt Russen-Agenten, die infiltrieren alles Mögliche. Also die infiltrieren nicht nur die AfD oder versuchen es zumindest. Die versuchen wahrscheinlich auch die Linke zu infiltrieren. Die versuchen oder zu kontrollieren. Versuchen auch die CDU zu kontrollieren. Versuchen die SPD zu kontrollieren. Die Grünen. Das ist auch so eine Sache, die viele Rechtskonservative und AfD-Sympathisanten nicht verstehen. Es sind nicht nur Westdienste, also vor allem amerikanische Dienste oder israelische Dienste, die hier versuchen, die großen Altparteien Deutschlands zu infiltrieren und zu kontrollieren. Nö, es sind auch Geheimdienste aus dem Osten, also vor allem russische Geheimdienste, die versuchen, die CDU zu infiltrieren, die SPD, die Grünen und so weiter. Also, und der Verfassungsschutz konnte damals nicht einfach deswegen Putins Netz enttarnen, weil der Verfassungsschutz irgendwie ein fähiger Geheimdienst gewesen wäre, sondern es gab halt einfach einen Überläufer, einen Herrn Zuchold aus der Hotelbranche, der Erpressungsmaterial beschaffen sollte über wichtige Leute. Und Putins damaliger Lieblingsagent Georg S., dem die Vergewaltigung zweier minderjähriger Mädchen aus Spaß an der Freude vorgeworfen wird und der keine Konsequenzen zu tragen hatte, oder es gab auch keine richtigen Ermittlungen, warb Zuchold ursprünglich an. Und das eine Mädchen soll irgendwie 10 Jahre gewesen sein. Putins Leute führten auch den Neonazi Rainer Sonntag, der zum engen Vertrauten der Neonazi-Führungsfigur Michael Kühnen wurde. Und Kühnen, den haben wir ja schon besprochen, Kühnen knüpfte an amerikanische Neonazi-Gruppen an, die vom FBI unterwandert waren. Und es gab dann diese Befürchtungen, Kühnen selbst könnte für einen Geheimdienst. Kühnen selbst könnte für einen Geheimdienst arbeiten. Also die Stasi war überzeugt, Kühnen arbeitete für den Verfassungsschutz. Ja, und holte sich Informationen aus allen möglichen Quellen. Und Kühnens Anhänger beinhalteten auch Gottfried Küssel, den Österreicher, dem ein junger Martin Sellner hinterherlief. Und Sellner gründete dann die Identitären, also eine Abspaltung oder eine ähnliche Gruppe wie die französischen ursprünglichen Identitären. Und die französische Szene ist auch total unterwandert von französischen Diensten, aber auch amerikanischen Diensten. Und die Identitären sind heute begeistert, also die Identitären sind heute begeistert von der Eurasien-Literatur von Alexander Dugin, pflegen entsprechende Verbindungen zu irgendwelchen Russen und so. Also hier, wir haben ja den KGB, Putin war ja KGB, der KGB in der DDR warb teilweise Leute an, die eigentlich Stasi-Agenten waren und sagte denen dann auch, okay, ihr arbeitet jetzt primär für den KGB, nicht primär für die Stasi. Und dann warb man irgendwelche Neonazis an und die waren dann an irgendwelchen anderen Neonazis dran und der eine arbeitet dann irgendwie wahrscheinlich für den Verfassungsschutz und das FBI steckt da irgendwie noch mit drin. Und so weiter. Ja, mit Hilfe des KGB baute dieser Sonntag eine blühende Neonazi-Szene auf in Dresden. Nach der Wende kehrt dann Sonntag nach Dresden zurück, wo er als Anführer der deutschen Alternative, so hieß die Gruppe damals, Deutsche Alternative, wo er den schwer erkrankten Kühnen vertrat. Er gründete dort auch den Nationalen Widerstand Dresden, NWD. Und diese Deutsche Alternative war eine Neonazi-Kleinpartei in der Bundesrepublik gewesen, wurde 1989 gegründet, wurde dann ein paar Jahre später verboten. Also diese Gruppe war aktiv beteiligt im Aufbau von Wehrsportgruppen an der Organisation und Durchführung der Rudolf-Hess-Gedenkmärsche und organisierte Nazi-Skin-Konzerte. Oh, du gehst auf ein Nazi-Konzert? Oh scheiße, der Geheimdienst war schon vorher da und weiß eh alles über alle. Du gehst zu einem Rudolf-Hess-Gedenkmarsch? Oh scheiße, der Geheimdienst oder mehrere Geheimdienste waren schon vorher da und wissen dann schon alles und haben dich auf dem Schirm und durchleuchten dich. Du gehst zu einer Wehrsportgruppe? Oh scheiße, die Geheimdienste waren schon vorher da und wissen dann alles über dich. Gehst du irgendeiner rechten Kleinpartei? Oh shit, der Geheimdienst weiß alles und durchleuchtet alles. und hat Leute da drin. Dann auch in Südtirol, also bei diesen Südtiroler Rechtsextremen, diese Befreiungsbewegungen, wo man dann mit Terror halt eben dann Südtirol zurückholen wollte, waren diese rechten Typen dann zum Teil Stasi-Agenten. Und dieser Ortfried Hepp, ja, Rechtsterrorist, aber auch Stasi-Mann, der sagte in einem Interview 1983 Folgendes. Zitat, im antiimperialistischen Kampf, also gegen Amerika und so, haben wir nur eine Chance, wenn die Rechtesten und die Linkesten zusammenkommen. Zitat Ende. Also das klingt wie diese heutigen Querfront-Bemühungen. Heute liebäugeln russlandfreundliche Politiker aus dem rechten AfD-Flügel mit einer Querfront aus antiamerikanischen Linken und Rechten. Björn Höcke drohte bei einer Kompaktkonferenz kürzlich mit der Forderung nach einer Querfront aus Ost-AfD bzw. Flügel-AfD mit prorussischen Linken, weil andernfalls die AfD mit einem rechtssozialistischen Kurs die ganzen Wähler abfischen würde. Dann sind wir mal gespannt. Und meistens wird dann von Leuten aus der Szene eine tiefere geheimdienstliche Betrachtung komplett abgelehnt. Man blockt das ab mit billigen Sprüchen. Also man sagt dann, man kann doch nicht paranoid sein und das ist doch bloß Paranoia und man kann doch nicht hinter jeder Ecke einen Agenten oder V-Mann vermuten. Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen, sich nicht abhalten lassen, irgendwas zu tun. Und so weiter und so weiter. Also meistens wird das dann einfach so abgeblockt. Oder es kommt dann der Gegenvorwurf, das wäre doch Spalterei, wenn man hier den Verdacht auf Leute lenken würde. Oder was man auch immer wieder hört, ja, aber man kann auch nicht letztendlich 100% beweisen, dass jetzt Person so und so ein Agent ist. Wobei man es ja auch nicht 100% beweisen muss. Es langt ja schon mal, wenn man eine Einschätzung macht und dazu in der Lage ist und dann vielleicht zum Schluss kommt, okay, Person XYZ ist jetzt einfach ein zu hohes Risiko. Ja, und deswegen sollte man vielleicht dieser Person nicht einfach so vertrauen, vor allem nicht blind vertrauen. Und dann gibt es halt diejenigen, die halt dann irgendwie glauben, dass gewöhnliche rechtsextremistische Literatur und gewöhnliche Verschwörungsliteratur, dass das so die heilige Bibel sei und das der goldene Weg sei, um irgendwie die Ziele zu verwirklichen der Rechtsextremen. Aber auch bei dieser Literatur waren die Geheimdienste schon zuerst da und definierten diese rechtsextreme Literatur und Verschwörungsliteratur. Und es ist längst an der Zeit, eine richtige Neubetrachtung der Geschichte zu machen, wie ich in meinen Büchern. Es ist längst an der Zeit, hier die Geheimdienstsituation im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg aufzuklären. Und so weiter und so fort. Also man kann da durchaus eine Neubetrachtung der Geschichte vornehmen und zu völlig neuen Erkenntnissen gelangen, die Deutschland wirklich beflügeln können und befreien können und Erkenntnisse, die wirklich gesund sind und vernünftig sind und auch dann einen vernünftigen Effekt haben. Erkenntnisse, die die meisten Deutschen zusammenbringen. Ja, also Erkenntnisse, die die Leute wirklich zusammenbringen, statt krass auseinander zu dividieren. Und wir sehen ja immer wieder, dass die typischen Leute in der rechten Szene, dass sie einfach immer die gleiche typische Literatur konsumieren. Ja, also ich habe dann auch letzten Tagen so einen Beitrag gepostet über Doris Sein-Wittgenstein, die jetzt ausgeschlossen wurde aus der AfD und es gab dann die Vorwürfe gegen sie wegen diesem Verein, der dann irgendwie und diesen Haverbeck und ja, bla bla bla, irgendwas mit Holocaust-Leugnung und so. Und dieser Verdacht hängt ihr halt dann irgendwie an. Und Höcke zum Beispiel macht ja dann auch diesen Skandal mit diesen Aussagen, diesen schwammigen Aussagen irgendwie gegen ein Denkmal der Schande und er forderte eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad und er wetterte gegen die dämliche Bewältigungskultur und so. Und als dann der Skandal hochkochte, dann sagte er dann, er wollte doch nur darauf hinweisen, dass man halt auf die positiven Aspekte der deutschen Geschichte hinweisen sollte und nicht immer nur auf die negativen. Und er verbitte sich da irgendwelche irgendwelche Anschuldigungen, er hätte da irgendwas Illegales damit gemeint oder wie auch immer. Wie auch immer. Ja. Und ich habe da nochmal kartografiert. Die Leute fangen an, entweder gleich mit rechtsrevisionistischer Literatur, gewöhnlicher rechtsrevisionistischer Literatur, oder sie fangen an mit Verschwörungsliteratur und landen dann bei der Nazi-Literatur. Es sind immer die gleichen Sachen, es sind immer die gleichen Autoren oder die von anderen Autoren abgeschrieben haben. Keiner hinterfragt das kritisch in der rechten Szene, keiner schaut, ob da die Geheimdienste mitwirken bei der Literatur, vor allem bei der Kernliteratur vor Jahrzehnten. Und das wird dann einfach blind geglaubt, das wird dann zu dem Weltbild, ja, zu dem absoluten ideologischen Kanon und Wertekanon. Und nach diesem Muster wird dann die ganze Welt interpretiert. Und diese Literatur oder diese typischen Medien in der Szene halten die Szene überhaupt am Leben. Und wie wir gehört haben, das Establishment, die Establishment-Parteien, die Systemparteien, die Altparteien, wie auch immer man sie nennen möchte, diese klassischen Parteien in der Bundesrepublik brauchen anscheinend ein gewisses Kontingent an absoluten Vollneonazis, ja, dass man halt immer darauf hindeuten kann. Schaut euch diese Verrückten an. Und dagegen im Vergleich zu diesen Neonazis wirkte ja die CDU, CSU immer total seriös, ja. Vor allem durch diesen Kontrasteffekt auch. Und die CDU, CSU konnte dann immer glaubhaft vermitteln, sie selber seien nicht zu weit rechts. Und inzwischen, wie wir gesehen haben mit dieser Studie von diesem Ultra-Experten, von diesem Insider, inzwischen seit Jahren braucht die CDU, CSU eine Partei auch wie die AfD. Um halt einfach dann glaubwürdig dann hier in die Mitte zu gehen, damit die Leute glauben, dass die CDU, CSU jetzt wirklich in die Mitte gerückt ist. Also. Dann. Haben wir jetzt. Dann haben wir jetzt gerade mal hier. Haben jetzt gerade mal hier die Oberfläche angekratzt von der Thematik Geheimdienste in der rechten Szene. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und ja, sie sind alle da draußen herzlich eingeladen, mitzuforschen, mitzulesen, wichtige Erkenntnisse mitzuteilen. Ja, das ist auch eine Art von gemeinschaftlicher Arbeit, weil wir können da gar nicht alles leisten oder auch nicht alles dann bewerben an Erkenntnissen. Also wir können nicht den ganzen Tag irgendwie PR machen und Werbung machen und nichts mehr produzieren, nichts mehr forschen. Also Sie merken hoffentlich, wie wichtig dieser geheimdienstliche Bereich ist. Und ich habe dann hier auch nochmal was ausgegraben, was ich schon mal in dem Zusammenhang gehört hatte. Aber irgendwie ging das dann damals an mir vorbei. Und ich bin dann bis vor wenigen Tagen nie mehr drauf gestoßen. Und zwar geht es hier um diese sogenannte Killerbibel aus der DDR, also vor allem von der Stasi. Das heißt, man nannte das Ganze Toxdat, also eine Datei, eine Datenbank über alle möglichen Gifte, die sich geheimdienstlich nutzen lassen. Also eine Datenbank mit circa oder über 900 Seiten. Und da sind alle möglichen Stoffe mit drin. Radioaktiv, alle möglichen abstrusen Chemikalien, natürlich vorkommende Gifte. Also man wollte hier alles wissen, alles erforschen, weil man brauchte hier verschiedenste Gifte für verschiedene Einsatzzwecke. Man wollte jemanden verrückt machen, man wollte jemanden hier langsam fertig machen, man wollte jemandem Krebs verpassen innerhalb von ein paar Jahren oder blitzschnell, unheilbaren Krebs. Für jeden Zweck gab es dann das passende Gift. Und diese Datenbank ist dann eben dann auch, diese Toxdat-Datenbank ist eben dann auch wirklich zugeschnitten auf Geheimdienste, weil dann stehen dann auch immer so informative Sachen dazu, da wie zum Beispiel Verschleierungspotenzial. Ja? Und wir haben da mal so ein paar Seiten hier irgendwie gepostet, also ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine komplette Liste herbekomme und mir das mal durchlesen und auswerten kann. Also hier Verschleierungsmethoden werden damit genannt. Einmalige Aufnahme heißt es hier bei dem einen Stoff, führt zu irreversiblen Nervenschäden. Und so weiter und so weiter. Hier eine Substanz, gewonnen aus den Giftstacheldrüsen der Steinfische. Und man kriegt das nicht so einfach her, also man muss das sich beschaffen über Tropeninstitute oder Einzelforscher, Sporttaucher, Reisemitbringsel. Also stellen Sie sich mal vor, die Stasi wirbt dann irgendjemanden an und unter falscher Flagge und sagt, hey, beschaffen wir mal so einen Steinfisch und so frische, ja, weil ich habe einen reichen Kunden, der will das irgendwie in seinem Aquarium haben. Ja, ich zahle dir voll die Kohle, wenn du mir einen beschaffst oder ein paar. Hier führt zu Atemlähmung, Herzstillstand durch Kammerflimmern. Hier Tod bei Vergiftung nach durchschnittlich 1 bis 6 Stunden. Hier Wirkungsverstärkung lässt sich hier erreichen durch andere Substanzen. Also wie gesagt, man kann hier Leute umbringen, das aussehen lassen wie ein Herzinfarkt oder sonst irgendwas. Dann hier Einsatzgebiete. Psychopathologischer Zustand zum Tatverhör, Untersuchungszeitpunkt, einschließlich eventuell vorliegender Abhängigkeiten anderer pathologischer Formen. Ist eine Aussage Verhaltenssteuerung durch Vernehmer und oder Täter möglich? Interessant, interessant. Also sollten sich diese Stasi-Leute dann immer fragen bei dem jeweiligen Fall. Liegt bei der Person eine akute toxische Bewusstseinsstörung vor? Verlust Realitätskontrolle? Entsteuerung mit Verlust rationaler Überschau? Augenblickverhaftetes Agieren und Reagieren? Bestehende oder induzierte endogene Psychosen? Also man kann bei Leuten auch Psychosen auslösen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz schön fiese Liste. Und hier Ende der 1990er Jahre verstarben dann drei der prominentesten Dissidenten der untergegangenen DDR an seltenen Formen von Krebs. In einer Stasi-Einrichtung fand man ein verstecktes Röntgengerät, das nirgendwo offiziell gelistet war in der DDR, mit dem Häftlinge heimlich beim Erstellen von Fotos verstrahlt werden konnten. Also man konnte Leute verstrahlen, man konnte ihnen aber auch radioaktive Substanzen einfach unterjubeln. Also Strontium, Plutonium, Mikromengen abgebrannter Brennstäbe aus Kernkraftwerken. Das ruft dann zu der Zielperson eine kombinierte Schädigung hervor. Also es gibt diese chemische Giftwirkung und diese physikalische Energiewirkung. Beigemischt in Speisen und Getränke bewirken sie si zu Siechtum führende Blut-, Knochenmarkschäden und Krebs. Die Substanzen böten ein hohes Verschleierungspotenzial. Nun müssen wir uns fragen, benutzen unentdeckte Stasi-Netzwerke heute noch solche Taktiken? Also, ja, das muss man sich fragen und das ist halt eben dann, das fügt halt allem nochmal eine viel komplexere weitere Dimension dazu. Und ich habe dann, vor einer Weile habe ich dann gehört oder gelesen in der Daily Mail Zeitung, dass irgendwie ein neues Buch rauskäme von richtigen Forschern und die hätten neue Erkenntnisse ausgegraben zu historischen Vorfällen und man hätte jetzt neue Beweise für Vergiftungen und so. Gezielte Vergiftungen, systematische Vergiftungen. Und ich habe mir nicht gemerkt oder aufgeschrieben, wie das Buch hieß, ob das jetzt wirklich ein neues Buch ist oder eine Neuauflage ist. Und ich finde jetzt erstmal auch so nichts. Also falls Sie da draußen irgendwie auf so ein Buch stoßen, ein neues Buch über Vergiftungen in wichtigen historischen Fällen, teilen Sie mir mit, wie das hieß, weil ich finde jetzt erstmal nicht mehr. Hier hat mir jemand ein Buch geliehen, Synthetische Gifte von Karl-Heinz Loos. Also das ist ein ein Buch aus der DDR. Und zwar hat das Ganze auch hier einen militärischen Charakter. Also das war hier dann Deutscher Militärverlag, Berlin 1967. Also ein sehr interessantes Buch und vor allem da ist dann auch Interessanteres drin, was man jetzt in gewöhnlichen Büchern zu dem Thema findet, weil man findet halt auf Amazon oder antiquarisch, man findet dann durchaus halt eben dann Bücher, wo es halt um Vergiftungen ging, geht, aber da werden meistens nur die gewöhnlichen Sachen besprochen, die halt schon lange nicht mehr wirklich funktionieren, weil man sie entdeckt. Bei einer Obduktion, also Arsen, Cyanid und Blei und so weiter und so fort. Und auch der Autor hier von diesem DDR-Buch, Synthetische Gifte, der sagt dann eben dann auch, es gibt so viele neue Kampfstoffe und andere Stoffe und es jedes, also ständig kommen neue Substanzen dazu, man behält gar nicht mehr einen Überblick. Und diese Toxstat-Liste von dieser toxische Liste, Giftliste von der Stasi, zeigt dir dann auch, wie komplex das geworden ist, also wie viele verschiedene Substanzen es gibt und wie viel Verschleierungspotenzial diese Substanzen bieten. Eine solche Liste wie Toxstat ist uns ja nicht erhalten geblieben von der CIA und diesen MK-Ultra-Programmen. Also vieles bei MK-Ultra und ähnlichen Programmen drehte sich um Gifte und Attentate und eben auch um Bewusstseinsveränderungen durch untergejubelte Drogen. Das heißt, wir haben keine vollständige Liste vorliegen, was die CIA da alles an Substanzen hatte und erforscht hatte. Aber wir wissen, dass danach geforscht wurde. Also da gibt es ein veröffentlichtes, ehemals geheimes Deckblatt, wo dann halt eben dann hieß, wo es dann hieß bei der CIA, wir wollen Substanzen, um Leute außer Gefecht zu setzen, um Leute schleichend hier arbeitsunfähig zu machen, um Leute verrückt zu machen, unglaubwürdig zu machen und und. Und hier spricht dann der Autor von diesem DDR-Buch über Psychogifte. Er spricht über Psychogifte. Das heißt, militärisch interessierende Psychogifte sind solche, die im Mikrogrammbereich bereits wirksam eine begrenzte Zeit, also Stunden oder Tage davon Betroffene ihrer sinnvollen Handlungsfähigkeit berauben und sie damit einer Unterwerfung, also Gefangenschaft, Einsatz für verbrecherische Handlungen oder als Keime für Desorganisation und Panik zugänglich machen. Die Psychogifte als Mittel des individuellen und kollektiven Terrors potenzieren die wahrhaft unmenschlichen Möglichkeiten des Einsatzes synthetischer Gifte und stellen neben den Kernwaffen die furchtbarste Bedrohung der Menschheit dar. Die oft gehörte Bagatellisierung der Psychogifte als nicht tödliche oder gar nicht schädliche Kampfstoffe muss als wissenschaftliche und politische Irreführung zurückgewiesen werden. Es stimmt daher außerordentlich bedenklich, wenn sich Ludwig Scheichel in der Zeitschrift Zivilschutz zu folgender Darlegung verleiten lässt. Zitat, der Gedanke der Rücksichtnahme auf eine freundlich gesinnte, unter Umständen die eigene Bevölkerung in den Kampfgebieten ist sicherlich ein wichtiges Argument. Die Anwendung nicht schädigender chemischer Kampfstoffe kann in solchen Fällen Beschränkungen anderer Art, die sich die Truppe auferlegen muss, kompensieren. Eieieiei. Und dann heißt es hier, es ist keine Neuigkeit, dass chemische Substanzen zur moralischen Vernichtung und zur Untergrabung der Gesundheit gegen Ahnungslose eingesetzt wurden und noch werden. Allgemein bekannt ist, also einfaches Beispiel, allgemein bekannt ist, dass die europäischen Kolonisatoren in der Geschichte Amerikas mit dem Feuerwasser, also dem Alkohol, die Indianer weit vernichtender geschlagen haben als durch ihre Waffen. Dann redet er noch über den Einsatz des Opiums, China, so weiter und so weiter. Also dann meint er hier noch, abgesehen vom Einsatz derartiger Psychogifte für offene Kampfhandlungen, bietet sich darüber hinaus noch die Möglichkeit der Verwendung solcher Psychogifte im verdeckten Kampf als Sabotagemittel zur Erzeugung von Panik, Desorganisation oder für den individuellen Terror. Ich meine, ich habe ja selber mal diesen Zwei-Sterne-US-General im Ruhestand kennengelernt, diesen Albert Newton Stubblebine III. Und er war halt auch so eingebunden, halt ideologisch und militärisch in diesen Amerika-Kult, dass er halt eben dann auch dachte irgendwann, hey, diese neuen Substanzen sind irgendwie vielleicht eine modernere, humanere Form der Kriegsführung. Also er wurde ja wurde so ein paar Informationen an die Öffentlichkeit durchgesickert oder so. Also er wurde irgendwie über, glaube ich, so eine Strahlenwaffe gesprochen, glaube ich, auf CNN oder so, die man im Golfkrieg austestete. Man bestrahlte einen Bunker und die Leute kamen dann irgendwie verwirrt aus dem Bunker. Und dann gab es auch noch diese endlosen MK-Ultra-Experimente mit LSD, wo man sich dachte, naja, notfalls nebeln wir den Gegner ein mit einem LSD-Nebel oder wir vergiften die Trinkwasserversorgung und dann sind die alle stoned und high und können nicht kämpfen. Aber es gibt auch subtilere Möglichkeiten. Es gibt auch subtilere Einsatzgebiete. Und hier werden angesprochen in diesem DDR-Buch, hier werden angesprochen, beruhigende Stoffe erzeugen Gleichmut bis zur Gleichgültigkeit und Apathie. Dabei kann es bis zur Ausschaltung des Gewissens und jeglicher ethischer Einflüsse kommen. Dann, depressionierende Stoffe dämpfen die Stimmung und machen gegen äußere Reize gleichgültig. Hinzu kommt Bewegungsarmut. Die Entschlussfähigkeit wird verlangsamt oder aufgehoben. Dann antriebsdämpfende Stoffe verlangsamen die psychische Triebkraft und mindern die psychische Anpassungsfähigkeit. Sie führen zu Haltlosigkeit und Interesselosigkeit. Dann halluzinogenisierende Stoffe und so weiter. Also nicht nur, dass man jemanden high macht, sondern auch der Sinn für das Konkrete geht weitgehend verloren. Dinge werden für Wirklichkeit gehalten, ohne dass die durch solche Stoffe erzeugten Sinneseindrücke auf einen entsprechenden äußeren Reiz zurückgehen. Exzitierende Stoffe erzeugen einen persönlichkeitsfremden Tatendrang. Allgemeine Triebhaftigkeit ohne objektiven Umweltbezug sind zu beobachten. Antriebssteigernde Stoffe steigern die hypothetische Triebkraft bzw. die psychische Energie. Damit wird die Belastbarkeit größer und die Anpassungsreaktionen an bestimmte Umweltfaktoren werden verbessert. Hier und dann zeigt ihr diese Grafik und die chemischen Formeln und so weiter und so fort und so fort und so fort. Dann geht es hier um LSD, was ja im Kalten Krieg natürlich so eine wichtige Nummer war. Mescalin und so weiter und so fort, mit den ganzen chemischen Formeln. Aber es gibt da noch viel, viel mehr Stoffe. Es gibt noch viel, viel mehr Stoffe und so weiter. Und mir ist halt dann schon aufgefallen bei meinen letzten Büchern, wow, es gibt diese toxikologische Dimension von verschiedenen historischen Vorfällen. Also zum Beispiel die Vergiftung von vielen Zaren und Zarenkindern. Also da wurde ja ein Kampf geführt, ein verdeckter Kampf um den Zarenthron, da viele, viele Giftmorde anscheinend und auch schleichende Vergiftungen. Also manche Zaren wurden immer mehr plemplem und depressiv. Stalin wurde wahrscheinlich vergiftet, Lenin wurde anscheinend vergiftet, er hatte dann diese Ablagerungen im Gehirn. Dann zu Hitler hatte ich ja einiges geschrieben in meinem Buch Adel, Geheimdienste, Militär. Und Dinge, die längst hätten untersucht werden müssen. Also ich brauche da gar keine abstrusen Thesen aufstellen, sondern die Thesen stellen sich von selber auf, wenn man sich an strikte Vorgaben hält, wie Geheimdienste arbeiten, wie Ermittlungen auszusehen haben, ja, und so weiter und so fort. Und mir ist halt eben dann aufgefallen, dass Adolf Hitlers Vater wahrscheinlich seine drei Ehefrauen vergiftete. schleichend. Ja, die erste Frau war halt aus Geldgründen geheiratet worden, die war eh viel zu alt und die hat ihn genervt. Und dann sehr, sehr schnell, weil man konnte sich nicht scheiden lassen in Österreich damals. Und also für ihn war es unmöglich. Und nach wenigen Jahren verstarb dann die erste Frau, wie passend. Und dann hatte er sofort eine neue Ehe mit seiner vorherigen Affäre. Und diese neue Dame, neue Ehefrau war wesentlich, 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 wesentlich jünger. Also Anfang 20. Und diese Frau wurde ihm dann auch irgendwann überdrüssig und er fing dann ein Verhältnis, also Adolf Hitlers Vater fing dann ein Verhältnis an mit dem noch jüngeren Hausmädchen, mit dem er auch verwandt war. Und dann wurde auch die zweite Ehefrau richtig, richtig übel krank. Und verstarb. Man diagnostizierte damals Tuberkulose. Es hätte allerdings auch Lungenkrebs sein können, den man auslösen kann mit einer schleichenden Vergiftung. Und damals gab es ja die entsprechenden Gifte anonym und frei zu kaufen. Jeder konnte jeden vergiften. Und die Polizei hat das eigentlich nie wirklich rausgefunden, bis halt irgendwann später dann sich das rumgesprochen hatte. Worauf man achten muss. Dann, als dann die dritte Ehefrau, auch schon irgendwie kränker wurde, als die dritte Frau dann auch schon kränker wurde, da ist vielleicht bei dem jungen Adolf Hitler dann der Groschen gefallen und er hat dann vielleicht geschnallt, was sein Vater, den er verachtete, das muss auch ein richtiger Psychopath gewesen sein, hat der junge Adolf Hitler vielleicht damals geschnallt, was wirklich da gelaufen war und ziemlich bald darauf, verreckte überraschend Adolf Hitlers Vater beim Frühschoppen im Wirtshaus. Ja, also nicht lange nach dem Morgenkaffee bekam er diesen unerklärlichen krassen Anfall und war dann ziemlich bald tot. Und Adolfs Wünsche gingen eigentlich damit in Erfüllung. Ja? Der Haustyrann, der Tyrann war weg. Die geliebte Mutter war sicher und konnte sich um Adolf kümmern und Adolf konnte auch seinen Berufswunsch dann hier weiter forcieren, nämlich Künstler zu werden, was er der Vater eigentlich strikt verboten hatte. Und in der heutigen Zeit würden Ermittler sofort anfangen zu ermitteln, ja, und toxikologische Untersuchungen machen und Leute befragen und so. Das fügt eben alle mal eine neue Dimension hinzu. Auch diese Geschichte mit Alex Jones, ja, Alex Jones war in den 1990er Jahren eigentlich fast eine neue Kategorie von Verschwörungsaufklärer. Ja, das heißt, er war weltlich, er war sachlich, er war mit beiden Beinen in der Realität verhaftet. Jones hinterfragte das Links-Rechts-Denkmuster, das Ost-West-Denkmuster. Jones predigte, dass der Kalte Krieg total fake war an der Spitze. Jones predigte, dass die Republicans und die Democrats alle für dieselben Leute arbeiteten. Alex Jones infiltrierte den Bohemian Grove und filmte dann mit versteckter Kamera dieses Cremation of Care-Ritual und postete das dann alles im Internet. Und immer mehr Prominente wurden Fan von Alex Jones und förderten ihn auch. Zum Beispiel auch Joe Rogan, der jetzt halt unglaublich berühmt ist. Und Jones ging in eine sehr gute Richtung. Hatte damals auch wirklich noch Bücher gelesen und so. Und sich weitergebildet mit Fachliteratur. Und es ist vollkommen selbstverständlich, dass jemand wie Jones da eben dann auf dem Radar der Geheimdienste auftauchte. Und es wäre dann naheliegend gewesen, solche toxischen Zersetzungsmaßnahmen zu starten, wie es halt eben die CIA so oft tat, wie es die Stasi auch tat und so weiter und so fort. Das heißt, man hätte sich da rausgesucht, okay, wir flößen ihm halt heimlich irgendwelche Substanzen ein, also wir infiltrieren sowieso sein Umfeld, und wir flößen ihm schrittweise giftige Substanzen ein, die ihn unglaublich fett machen, irrational, also immer mehr irrational. Substanzen, auf denen er sich immer mehr und mehr überschätzt. Substanzen, die ihm auch Schlafprobleme machen, die ihn halt sehr aktiv machen, dass er sich halt dann sich ausbrennt. Also dass er sich dann halt eben verausgabt. Und generell Gifte, die halt Alexes Gehirn nach und nach zersetzen. Ja, die halt dann zu Ausfallerscheinungen führen, krankhaftem, auch bösartigem Verhalten führen, Paranoia und so weiter und so fort, narzisstisches Verhalten. Das wäre das Naheliegendste gewesen, was ein Geheimdienst hätte tun können. Sicherlich lebte Jones ungesund, ja, eimerweise, also vor allem in ab dem Jahr 2000 rum, ja, also eimerweise Kaffee, tonnenweise Bier und halt schweres Essen und viel Gesitze und so. Und er hörte auch mit Sport. Also klar gab es auch andere Faktoren, die damit reinspielten, aber ich meine, inzwischen, Jones hat dazugegeben, er hat diese unglaublich heftigen Allergien und er hatte über Jahre hinweg diese Schlafprobleme. Und bei Joe Rogan meinte er im Podcast kürzlich, er halluziniert vor allem nachts oder vorm Einschlafen. Jones glaubt, es liegt an Sauerstoffmangel, ja, dass sein Gehirn nicht mehr genug Sauerstoff bekommt wegen halt seiner Fettleibigkeit. Aber ey, wer weiß, wer ihm da alles irgendwas eingeflößt hat, um ihn so zu bearbeiten, um ihn so zu zerstören. Dass er halt, ich meine, er war schon immer eine schwierige Persönlichkeit anscheinend, aber wow, das fügt wirklich jedem Fall eine weitere Dimension hinzu. Und ich befürchte ja lange schon, ich befürchte ja seit langem, dass Alex Jones unter der Kontrolle irgendeines Geheimdienstes oder mehrere Geheimdienste ist. Und nun kam ein absoluter Brüller, der wichtiger ist, als man vielleicht zunächst denken würde. Also Jones postete, also Infowars, Alex Jones' Webseite, postete mehrere Beiträge kürzlich zum Thema Brexit und dass die Queen of England über den Kronrat verkündet hatte, sie unterstützt den Zwangsurlaub des britischen Parlaments, der ja angeregt wurde von Boris Johnson. Und diese Zwangspause des Parlaments soll den Brexit sichern, also auch einen No-Deal-Brexit sichern. Und dann postete Infowars mehrere Beiträge, wo es dann hieß, wirklich auch in der Überschrift, die Queen of England sei jetzt Teil der Freiheitsbewegung. Und ich dachte mir dann so, okay, ist das jetzt Clickbait, ist das jetzt Bullshit? Und dann habe ich mir den einen Beitrag mal angesehen, das war ein Sendungsausschnitt aus der Alex Jones Show. Und Jones meint dann in vollem Ernst, es gäbe jetzt zwei Allianzen auf der Welt. Das eine sei die gute oder zumindest akzeptable Allianz, die rechtskonservative Allianz, bestehend aus Donald Trump und dem White House und weiten Teilen der Republicans. Dann sei noch Putins Russland-Regime Teil dieser konservativen Allianz. Und nun hätte sich die Queen und hätte sich quasi dann, also die britischen Konservativen und der britische Adel, hätten sich jetzt aus pragmatischen Gründen auch dieser guten rechten Allianz angeschlossen. Also Jones meinte dann beschwichtigend, ja, klar, gab es ein paar Pädophile bei den Royals. Also Seitenhieb vielleicht auf die Vorwürfe gegen Prinz Andrew und die Verdächtigungen gegen den alten Louis Mountbatten und so. Also Jones meinte, ja, es gibt schon ein paar Pädos bei den Royals, bei den Adligen und so. Und die versuchten, oder sie setzten halt eine Weile lang auf diesen Globalisten, dieses Globalistenzeugs. Und das sind ja auch Deutsche und keine echten Briten. Aber aus pragmatischen Gründen hätten die Royals sich jetzt auf die Seite geschlagen, also die Royals hätten sich auf die Seite geschlagen von der guten rechtskonservativen Allianz. Ja, und das sei eine wundervolle Sache. Eine absolute wundervolle Sache, ein Gewinn für diese Freiheitsbewegung, also für die gute konservative Freiheitsbewegung. Ja. Das heißt, wäre ein Grund zum Feiern. Und dann gäbe es halt noch die böse linke Allianz, bestehend aus China, den amerikanischen Democrats und der EU. Ja. Und das sei jetzt dieser gut-böse Gegensatz auf der Welt. Und ich habe dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mir gedacht, wow, also das ist vielleicht Propaganda, die ihm eingeflüstert wurde, wirklich von seinen Führungsoffizieren oder von dem US-Militär. Jones meint ja inzwischen, er ist ein Riesenfan vom US-Militär und den US-Geheimdiensten. Das seien die totalen Patriots und so. Und das ist vielleicht Propaganda, die in einem größeren Stil noch verbreitet werden wird auf der Welt, weil es einfach strategisch Sinn macht für das Establishment. Ja, das, also Sie wissen ja aus meiner Literatur, die Supermächte haben, die drei Supermächte haben alle gemeinsame Wurzeln, spielen sich die Bälle gegenseitig zu. Aber jetzt sollen wir glauben, es gäbe die gute rechte Allianz und die böse linke Allianz. Und mit diesem Denkmuster, und Jones muss ja eigentlich wissen, dass das Quatsch ist. Also Jones weiß ja auch, dass die Democrats genauso viel gemacht hatten eigentlich für den Aufbau Russlands und dass die Democrats und die Republicans eh letztendlich für ein Establishment arbeiten. Jones müsste auch wissen, dass gerade die CIA und das rechte Republican Establishment, dass das rechte Republican Establishment China aufgebaut hat zur Supermacht. Auch die chinesische kommunistische Revolution überhaupt erst möglich machte. Und Jones muss eigentlich auch wissen, dass Russland heute nicht konservativ ist, sondern dass Russland einfach die Fortführung ist des kommunistischen Regimes mit halt ein bisschen anderer Fassade. Und. Also Jones hat ja auch lange Zeit gepredigt, links-rechts ist ein Fake-Denkmuster und der Ost-West-Konflikt war fake. Also er nannte die Forschung von Anthony Sutton und. Aber all das sollen die Fans oder die Zuhörer und Unterstützer, das sollen jetzt alles vergessen. Vergessen Sie alles, was Jones früher gemacht hat, als er noch gut war. Sondern wir sollen jetzt glauben an diese linke Allianz versus die rechte Allianz. Und man kann alles Mögliche an zukünftigen Ereignissen in dieses Muster reinpressen. Stellen wir uns vor, die Chinesen, so ab 2020, wenn es hier richtig heiß hergeht auf der Welt, die Chinesen starten dann so richtig den Konflikt beispielsweise in Asien, im asiatischen Raum. Also die Chinesen machen Eroberungen zusammen oder im Verbund mit Nordkorea. Vielleicht würden sie auch so aussehen lassen, als hätten die Koreaner selber irgendwas gestartet. Also der Stress geht los in Asien. Die Amerikaner sind aufgescheucht und in Panik. Und die Amerikaner ziehen dann die Amerikaner verlegen dann einen Haufen Streitkräfte in den asiatischen Raum. Und damit sind die amerikanischen Kräfte gebunden, größtenteils. Und dann fangen die Russen an, Eroberungen zu machen in Nordeuropa, in Osteuropa, Baltikum, ja. Und dann könnte man es so darstellen, als handeln die Amerikaner mit den Russen einen temporären, zeitlich begrenzten Deal aus, der dann besagt, Russland darf ein paar Eroberungen machen und im Gegenzug helfen die Russen erstmal nicht den Chinesen. Ja, das heißt, die Amerikaner, so wird es dann vielleicht erklärt werden und wird es vielleicht dann so inszeniert werden, die Amerikaner kriegen also den Rücken frei, weil sie haben ja keine Kräfte mehr für Europa übrig. Ja, wenn es halt dann heiß hergeht mit den Chinesen. Das heißt, die Amerikaner sagen dann, hey, einen besseren Deal bekamen wir nicht. Wir haben jetzt quasi, also wir haben jetzt uns selber, Amerika und Europa, Westeuropa, wir haben denen jetzt den Rücken freigehalten oder den Rücken zumindest zeitweise abgesichert. Und es war alternativlos, wird das heißen, weil die Chinesen sind so mächtig und die amerikanischen Kräfte sind gebunden gegen die Chinesen. Amerika kann Europa, Westeuropa, Amerika kann Westeuropa einfach nicht so verteidigen. Es brauchte einen Deal mit den Russen. Und deswegen würde es dann heißen, ja, jetzt müssen die Leute in Europa halt akzeptieren, dass die Russen da Eroberungen gemacht haben. Und wir haben uns jetzt halt eben Zeit erkauft und alle sind dann in Panik hier in Westeuropa. Panik, 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 Panik. Und dann wird halt mordsgerüstet in der Europäischen Union. Alles wird zentralisiert und man jagt dann irgendwie die Russen-Sympathisanten und so. In einer richtigen Hexenjagd und die Verräter und die Spione. Und dann geht es halt dann irgendwann in die nächste Runde, die nächste Runde, die nächste Runde. Und dann könnte man das halt ja so glaubhaft inszenieren, wenn man halt eben dann sagt, naja, die Republicans sitzen halt im Weißen Haus und die Republicans im Weißen Haus sind ja konservativ und Russland ist konservativ. Und deswegen hätte man halt diesen Deal angebandelt und das hätte jetzt zumindest Zeit erkauft. Okay? Also, falls dieses Szenario so eintrifft, falls das genauso inszeniert werden wird, ja, können Sie mir eine Grußkarte schreiben oder uns einen Kuchen schicken, ja, bitte keinen vergifteten. So kann man alles Mögliche erklären. Ja, so kann man alles Mögliche erklären. Vielleicht machen die das auch so, dass Westeuropa total auf links gedreht wird und halt immer mehr an China angedockt wird mit den ganzen Firmenaufkäufen und so. Dann wäre das auch so in dieses Muster reingepresst. Die linke Allianz gegen die rechte Allianz. Und Joel Skousen, der Geopolitik-Analyst ist, und Joel Skousen, sein Vater war ja schon eine schlaue Figur, und Joel Skousen, den habe ich auch mal interviewt und viele interessante Einblicke, und Joel Skousen war auch mehrfach in der Sendung bei Alex Jones, und Skousen sagte ja immer, er befürchtet, die Amerikaner, also die NATO, lässt es drauf ankommen, hier, dass man begrenzt angegriffen wird vom Ostblock mit Atomwaffen. Also, dass der Ostblock ein paar Atomwaffen schießt auf die NATO. Und die NATO absorbiert diese Schläge und dann geht es halt in die nächsten Runden. Und das wird dann irgendwie so inszeniert werden, dass dann dass die Russen sich dann letztendlich auf die Seite der Amerikaner schlagen und dann China fertig machen, irgendwie so rum. Also das können Sie nachlesen auf recenter.com oder in meinem Prepping-Buch, da habe ich das Interview dann auch mit drin. Also alle solchen Szenarien ließen sich eigentlich dann zu Recht erklären mit diesem Denkmuster einer linken Allianz versus einer rechten Allianz. Also vielleicht war das hier etwas, was Jones eingeflüstert wurde, das hier größer zum Tragen kommt. Und ich habe da noch Beiträge veröffentlicht auf Recenter, also wie lächerlich die Vorstellung ist, dass der Adel halt irgendwie jetzt, dass der britische Adel halt irgendwie jetzt geschlagen hätte auf die Seite des Guten, weil sie ja konservativ seien und so ein Blabla. Nee, Brexit ist nur bis zu einer bestimmten Hierarchieebene real. Alles drüber, da ist der Brexit einfach nur noch fake, weil der Adel eben sowohl Britannien kontrolliert als auch die EU. Und man kontrolliert die EU halt eben über Zwischenvehikel, wie zum Beispiel die CIA, amerikanische Central Intelligence Agency. Und ich habe dann hier mal einen Beitrag gepostet über die Gründerväter der EU, alle Mittelsmänner. Also die hatten dann alle irgendwelche CIA-Kontakte und CIA-Förderungen und adelige Auszeichnungen durch den Adel und. Und Boris Johnson ist verwandt mit der Queen. Boris Johnson ist verwandt mit der Queen. Das heißt, er bat offiziell seine Verwandte, hier das Parlament in den Zwangsurlaub zu schicken. Und die Krone verkündete dann über den Kronrat, ja, dass das so genehmigt wurde. Und manche denken immer noch, das sei nur ein symbolischer Akt. Sie finden in meinen Büchern den Hintergrund zu dem Adel und was sie tatsächlich alles können und gemacht haben und so weiter und so fort. Und Alex Jones, weil Alex Jones in den letzten 10 Jahren keine Bücher mehr gelesen hat oder fast keine Bücher mehr gelesen hat, ist er auch nicht derjenige, der wirklich dann, ist Jones auch nicht derjenige, dessen Rat man sich holen sollte über Verschwörungen, weil er ist dafür einfach nicht wirklich qualifiziert. Es ist egal, wie lange er da schon Karriere hat in der Branche und wie viel Nachrichtenartikel er dann immer auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Okay, so viel erstmal dazu. Dann haben wir noch etwas Zeit für Feedback. Etwas Zeit für Feedback von unseren Lesern, Zuhörern und Zuschauern. Also wie gesagt, manche hören uns schon seit Jahren, seit 10 Jahren oder was auch immer noch länger. Manche sind erst später auf uns gestoßen. Manche hören uns fast, sehen uns fast exklusiv und gar nichts anderes mehr. Manche hören alles Mögliche. Hier schreibt uns zum Beispiel Lamarx Folgendes. Als ob Russland ein Imperium wäre, Alex. Du bist in dieser Hinsicht nicht besser oder anders als der Mainstream. Sorry. Und das war ein Kommentar zu meinem Video über Stalin, die Zaren und das Geheimnis des Nationalbolschewismus. Also typischer Reflex, den man immer wieder sieht. Die Leute denken dann, oh, der Mainstream kritisiert Russland. Also ist es, also muss Russland ja irgendwie gut sein, weil sonst würde ja Russland nicht so fertig gemacht werden, vom Westen. Das ist völlig unlogische Schlussfolgerung. Hat mit Logik nichts zu tun. Ja, also bis 2014 gab es ja viel Lob und viel offene Unterstützung für Russland, fürs russische Regime. Man hat die ganzen Skandale weitestgehend verschwiegen. Der westliche Mainstream war, westliche Mainstream-Medien waren sehr positiv gegenüber Russland, sehr aufgeschlossen. Auch die westliche Politik war sehr aufgeschlossen gegenüber Russland. Van Rompuy von der EU, ja, also auch vom Adel gefördert und so. Van Rompuy schwafelte von einer gemeinsamen eurasischen Zone von Lissabon bis Vladivostok und. Und dann kam plötzlich die Überraschung für viele, ja, dann der Split zwischen Ost und West. Also bitte bilden, ja, und sich nicht einfach von diesen simplen Denkschienen reinlegen lassen. Oh, der Mainstream hasst Russland. Also muss das bedeuten, dass die Russen gut sind. Ich meine, was soll das sein? Was soll das für eine Logik sein? Ja, und der westliche Mainstream lügt auch nicht 100% die ganze Zeit, weil das wäre einfach nicht strategisch klug. Das wäre einfach nur amateurhaft blödsinnig. Nee, es gibt eine Mischung aus Lügen und Wahrheit und manchmal wird sogar die volle Wahrheit erzählt, aber halt wirklich nur Fragmente davon. Das heißt, man erzählt keine einzige Lüge, aber kann immer noch ein falsches Bild präsentieren. Und da muss man genauer hingucken. Und Russland ist ein Imperium seit weit über 1000 Jahren. Das sollte man wissen. Das gehört zum absoluten Grundwissen. Also dann schreibt hier jemand, also hier kommentierte jemand zu einem Funkthema. Hier heißt es, gutes Video, also Share Grades sagt hier, gutes Video, deshalb kaufte ich mir einen Texan S2000 mit dem guten Empfang. Ausländischer Sender möglich ist, also ein Weltempfänger, Kurzwelle, Shortwave vor allem. Wir machen noch mehr Prepping-Sendungen, vor allem auch über Funk und zeigen mal so ein paar praktische Beispiele, was man halt noch empfangen kann und so weiter und so fort. Dann schreibt hier Peter SFDS, schreibt, theoretisches Ideal ist die Monarchie, praktisch, aber gibt es nicht die Monarchen dazu? Ähm, und so weiter. Auch denke ich, die Menschheit ist nicht mehr organisierbar und schon gar nicht reif zur Anarchie. 95% der Menschen wollen Sklaven sein, solange sie mit Konsum und Lob ausgestattet werden und so weiter und so weiter. Also, was ist dazu zu sagen? Also, naja, theoretisches Ideal ist die Monarchie. Monarchen haben viel zu wenig Zeit, um sich überhaupt um ein komplexeres Land zu kümmern, eine komplexere Gesellschaft. Also die Idee der Monarchie kann man getrost in die Tonne kloppen. Also diese ganzen Pseudo-Argumente kann man in die Tonne kloppen von wegen, ja, aber Monarchen, die besitzen noch das Staatsgebiet und dann passen sie auf ihren Besitz besser auf als Politiker, die nur irgendwie bis zur nächsten Wahl denken. Vergessen Sie das, alles auf den Müll. Es gibt keinen guten König, es gibt keinen guten Monarchen. Selbst wenn es einen gäbe, würde er sehr schnell von seinem weniger guten Bruder ermordet werden und vergiftet werden. Und man kann, sage ich mal, im begrenzten Umfang könnte man auch sagen, klar, es kommt auf die Individuen an, die irgendwas entscheiden, die halt eben Macht erlangen und so. Und natürlich, je besser die Individuen, umso besser natürlich dann die Situation, die daraus entsteht. Also man braucht doch nicht unbedingt hoffen auf jetzt die totale Anarchie irgendwie, wo jeder keine Macht hat, beziehungsweise jeder hat gleich viel Macht. Sowas zu erreichen ist fast unmöglich oder vielleicht einfach nur so ein Luftschloss. Es wird immer Hierarchien geben, aber es muss halt gesunde Hierarchien geben und da muss man halt einfach die Wissenschaft bemühen, wie kommt man da hin? Oder wie ist das überhaupt beschaffen? Ja. Und natürlich ist die Menschheit organisierbar. Die Menschen wurden natürlich immer in irgendeiner Form organisiert. Die Menschen konnten auch mal nicht schreiben und lesen. Das haben sie dann auch gelernt. Also dann. Hier schreibt uns Maria Dog Brandybock. Maria Dog Brandybock schreibt uns hier, das Lesen von Kommentarspalten unter YouTube-Videos wie diesem erfüllt mich immer häufiger mit Sorge. Die meisten rechten Opfer hätten zu meiner Zeit die 5. Klasse Gymnasium nicht bestanden, aufgrund ihrer Defizite im Unterrichtsfach Deutsch. Die sogenannte Opposition in diesem Land ist an den entscheidenden Stellen von links bis rechts fremdgesteuert. Schlimmer noch ist in meinen Augen die politische Blindheit, mit der die Masse ihrer Fans der sogenannten neuen Rechten geschlagen ist. In den 90er Jahren noch wäre ihr Video vollkommen überflüssig gewesen, also mein Video überflüssig gewesen. Aber Professor Vogt ist ja zu Dugin vorausgekrochen, um dort um Befreiung zu betteln. Wird sich Professor Vogt die Befreiung Deutschlands durch die Russen und Chinesen von Cape Breton aus ansehen? Im Vereinigten Königreich in Frankreich sieht es, soweit ich das mitbekomme, leider auch nicht besser aus. Naja, ich meine, klar gibt es Leute mit sprachlichen Defiziten und Rechtschreibdefiziten und Bildungsdefiziten. Aber natürlich wir alle sind in irgendeiner Form Opfer dieser Supermächte. Und wie gesagt, manche landeten halt auf dem Gymnasium, machen ihr Abitur. Manche halt eben dann nicht. Man muss aber schon sagen, wenn manche halt als Oberpatrioten auftreten, dann sollten sie sich vielleicht doch mal die Mühe machen, sich ein bisschen mehr Bildung anzuschaffen. Kann man sicherlich einiges aufholen. Und naja, politische Blindheit, ich meine, dazu muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass halt einfach dann viele Trendwellen, wie halt die neue Rechte, die ja finanziert wurde von französischen Diensten, russischen Diensten, amerikanischen Diensten und verschiedensten Geheimdiensten, gefördert wurde, solche Trendwellen beinhalten auch immer jede Menge Fakten und zutreffende Gedanken und auch interessante Gedanken. Also die neue Rechte hat sich ja dann bedient bei aller möglichen Literatur, auch bei aktuellerer Forschung und die sind schon sehr gut da drin, wenn sie dann, was ich, die Lebenslügen der Linken aufdecken oder die Schwächen der Linken oder die Psychologie der Linken und so weiter. Oder es sind auch viele, viele wichtige Sachen in der neuen Rechten mit drin, in dieser Trendwelle, wo es halt darum geht, dass halt die Männer halt sich lösen sollten von schlechten Einflüssen, dass sie halt auf mehr Testosteron und sowas setzen sollen. Nützlich ist natürlich dann auch die Aufforderung, dass dass Leute sich selber weiterentwickeln und verbessern, dass sie halt dann Hanteln heben sollen und dass sie dann sich konzentrieren darauf sollen, was Männertum wirklich ist und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus interessante Sachen, die von den neuen Rechten aufgegriffen wurden, aber man muss ja nicht das gesamte Paket, dieses Einheitsbrei-Paket der neuen Rechten so schlucken und kaufen, wie es ist. Und man muss auch nicht auf neurechte YouTuber irgendwie zurückgreifen, um halt seine Männlichkeit zu erhöhen oder dies und jenes zu verbessern und sich fortzubewegen. Also man kann Jordan Peterson mit 3-4 Büchern mehr als ersetzen. Also vor allem im politischen, militärischen, geheimdienstlichen Bereich ist er ja eine totale Niete. Aber jede Stunde, die jemand vor einem Jordan Peterson, vor einem schlechten oder mittelmäßigen Jordan Peterson Video verbringt, diese Stunde verbringt derjenige nicht vor einem guten Buch. Aber viele Leute waren halt so lange konfrontiert mit Bullshit da draußen, dass halt natürlich dann Jordan Peterson wie eine totale Befreiung wirkte und wie halt ein totaler Fortschritt wirkte. Und deswegen funktioniert, denke ich, dieses System halt so gut, weil man in jede Schiene, in jeden Trend, in jede Richtung halt auch immer interessante Sachen mit reinpackt. Und auch viele Leute, die bei den Linken landeten, ja, fühlten sich ja durch den linken Lifestyle befreit, weil sie sind halt dann aufgewachsen in einem, was ich, brutalen erzkonservativen Haushalt, ja, wo halt dann nicht viel Wärme war, sondern nur halt Kadavergehorsam und Gewalt und halt Engstirnigkeit, ja. Also wenn du dann irgendwas Neuem oder anders machen wolltest, bekamst du eine in die Fresse. Und viele sind halt eben dann anfällig gewesen für linke Ideologie. Und die linke Ideologie war dann für einige halt eben eine Befreiung, vor allem für Frauen. Aber auch hier, die Linken haben sich eines Themas bedient, das man auch so hätte machen können. Das heißt, dass Frauen ihre Rechte bekommen, hätte eigentlich eine konservative Agenda sein müssen. Weil wie willst du eine gesunde Gesellschaft haben und die Gesellschaft auch in der Zukunft dauerhaft die Familie bewahren? Wie willst du die konservativen Ziele erfüllen in der Zukunft, wenn du agierst wie im Mittelalter? Also wenn du einfach dann Fehler der Vergangenheit wiederholst. Ja, und deswegen hätten die Konservativen eigentlich diejenigen sein sollen, die den Frauen die Rechte beschaffen. Und diese Entwicklungen antreiben, aber es waren halt eben die Linken, die das machen durften, ja, nach Willen des Establishments. Und deswegen bekam die Linke halt so eine starke Glaubwürdigkeit. Und die Linken waren noch lange Zeit diejenigen, die interessante Sachen aufdeckten über Reagan und Bush und die CIA und dies und jenes und so weiter und so fort. Also da gab es auch viele interessante Sachen, auf die Leute angesprungen sind. Und deswegen hat jede Ideologie da draußen, jede Szene auch ein gewisses, attraktives Potenzial. Ja. Ich meine, man kann halt die interessanten Sachen alle sich rauspicken und dann über dieses ideologische System hinausgehen und dann einfach dann die richtigen Schritte einleiten, die richtigen Ziele verfolgen und halt eben dann die besten Ideen behalten und die anderen Ideen verwerfen. Also, hier schreibt Anja: Ich kann nur zur Vorsicht vor Alexander Dugins Ideologie raten, offensichtlich eine Ikone der identitären Bewegung, des Kompaktmagazins und so weiter und wohl auch der NPD. Ich frage mich, wie die Person Dugin überhaupt mit den Zielen eines deutschen eines deutschen Nationalismus zu vereinbaren sein soll. Dann hier noch Zitate genannt. Zitate von Dugin, die kann ich jetzt nicht so auf Anhieb überprüfen, aber Zitate, wo Dugin halt sagt, seine Ideologie, also dieser russische Propagandist, wo Dugin halt sagt, seine Ideologie hat eine starke rassische Komponente. Das heißt, das wird auch in dem Okkultismus in Russland zelebriert, also in diesem rechten Okkultismus, wie auch Dugin zelebriert hat. Da heißt es dann, die Slawen seien die Herrenrasse. Also die Slawen hätten diese Magie und diesen göttlichen Funken und alle anderen Rassen seien minderwertig. Also auch die westeuropäische Rasse sei minderwertig. Und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, Dugin, ja, Dugin, ich halte Dugin auch für sehr, sehr gefährlich, weil er erzählt jedem einfach das, was derjenige hören will. Und der Kern seiner Ideologie ist halt super simpel und super heikel. Und es passt halt auch wirklich nicht zu Deutschland zusammen. Also das versuche ich den Leuten jetzt seit Jahren zu erklären, auch in einem Kompaktmagazin, ja, was die da so vorhaben, die Ideen, das ist mit deutschem Nationalismus nicht wirklich mehr zu vereinbaren. Also John empfiehlt uns. Hier fragt uns QTY, fragt uns, hey Alex, was hältst du von Free Private Cities? Meinst du, das Projekt hat eine Chance, wird es unterwandert werden? Und hier gibt jemand schon die Antwort. Mariadoc Brandyborg antwortet, Free Private Cities gibt es nicht, das sind bislang nur Internetseiten. Mehr werden sie auch nie sein, da Libertäre eine wichtige Realität konsequent ignorieren. Freiheit und Souveränität sind keine Fragen von Recht, sondern letztendlich von Macht. Dabei ist es unerheblich, ob man sich seine Freiheit von tatsächlich existierenden Rechten nach irgendeinem Regelwerk erhofft oder man so tief gesunken ist, sich die Lösung seiner Lebensaufgaben von herbeifantasierten Rechten erhofft. Ich finde diese Leute in der Regel auch nicht nur menschlich fragwürdig, sondern wundere mich auch über ihren IQ. Diese Leute glauben wirklich an infantile Lebensmodelle, inklusive Bitcoin-Masturbation. In deren Fantasie fahren sie mit ihrem Tesla 6 durch die Free City und checken täglich 20 Mal ihren Bitcoin-Kurs, während ihnen der Rest der Welt am Arsch vorbeigeht. Also ein harscher, vernichtender Kommentar. Also ich habe diese Idee oder Projekt Free Private Cities noch nicht gesehen. Wie gesagt, es gab wirklich verschiedenste libertäre Projekte. Also Kommune hier, Kommune da. Bislang ist alles immer gescheitert. Meistens, weil halt eben dann doch die Staaten immer noch alles kontrollieren und gebieten. Und weil halt eben dann die Leute sich nicht gegenseitig gut genug einschätzen können. Also menschlich, psychologisch. Und dann gibt es halt eben dann Mords, die Psycho ist und den Kampf. Und dann verklagen sich irgendwann alle. Ich kann es mir mal angucken. Die Frage ist halt, in welchem Staat will man eine Free Private City gründen? Und es gibt ja schon ein gewaltiges Netz aus Offshore, Mininationen und Offshore Steuerparadiesen, aber die sind halt letztendlich dann unter Kontrolle vom Adel. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass halt eben dann die Leute wirklich dann auf Freiheit fokussieren. Und halt Ideen entwickeln, wie man wirklich Freiheit, wirklich konkret mehr Freiheit eben bekommen kann. Also, dass das nicht irgendein unendlich weit entferntes Fernziel, sondern ganz konkret, was können wir hier jetzt im Moment gerade machen, um hier mehr Freiheit zu erzeugen. Freiheit ist eines der wichtigsten Ziele. Freiheit ist eines der wichtigsten Ziele, aber um dieses Ziel zu erreichen, sind halt eben dann auch militärische Gedanken und militärisches Wissen notwendig und geheimdienstliches Wissen. Also Dinge, wo die Libertären sich zu wenig mit beschäftigen. Und ja, manche von diesen Projekten, die da groß gefeiert wurden, sind wirklich realitätsfremd. Also Lieberland und so weiter und so fort. Also, so viel erstmal dazu. Ich muss mir das Projekt mal angucken. Also dann schreibt hier jemand. Schreibt hier jemand. Also hier schreibt uns Master Jazoo, Alex, du hast früher so tolle Reden gehalten, als YouTube noch in den Kinderschuhen steckte. Warum bereitest du dich nicht besser vor? Es ist echt schwer, dir zuzuhören. Das abgehackte Sprechen macht es unattraktiv. Frag dich mal, warum du schon seit gefühlt einer Ewigkeit YouTube machst, aber immer noch nicht mehr als 14.000 Abonnenten hast. Ich mag deine Arbeit. Also früher war ich wesentlich wacher als heute. Das ist auch geschuldet, dass ich zwei Firmen zu managen hatte und zwei Kinder im Laufe der Zeit. Also irgendwann ist man einfach dermaßen ausgebrannt und dauermüde, dass es sich halt einfach dann niederschlägt auf die Performance vor der Kamera. Das ist der eine Punkt. Dann ist es manchmal völlig unterschiedlich, wie mein Skript aussieht. Also ich will nicht einfach nur oberflächlich irgendwas labern und ranten und das dann irgendwie zusammenschneiden, sondern ich habe dann teilweise wirklich einen Haufen Text und oftmals sind Notizen oder Zitate und Auszüge einfach in Englisch und ich habe einfach nicht die Zeit vorher alles dann irgendwie zu übersetzen und so, sondern ich habe dann teilweise englische Texte vor mir und muss dann hier einen zusammenhängenden Vortrag halten und immer wieder dann on the fly diese englischen Texte auch übersetzen. Das klappt manchmal oder meistens eigentlich ganz gut, manchmal nicht so gut. Und das ist eigentlich dann schon das ganze Geheimnis. Also manchmal ist es halt eben dann super flüssig und energetisch und manchmal ist es dann weniger flüssig und weniger energetisch. Und ich denke, die Vortragsform hat natürlich einen gewissen Einfluss. Aber ich meine, ich werde jetzt nicht einfach nur noch 10-Minuten-Videos machen, die oberflächlich sind und voll mit Witzen sind und Geschrei und wo ich dann irgendwelche Funny-Clips reinschneide und so. Das ist einfach nicht unser Stil, das ist nicht unser Ding und generell auch das Niveau und die Themenauswahl, das ist einfach nicht jedermanns Sache, weil es die Leute einfach noch nicht gewohnt sind. Das ist einfach eine Gewöhnungssache und andere Kanäle haben natürlich dann halt teils die Russen hinter sich, die Amerikaner hinter sich, die Zionisten hinter sich und werden dann dementsprechend auch gefördert, also jetzt nicht nur mit Werbung und Promotion hier und da, sondern auch mit gekauften Views, gekauften Subscribern. Und da können wir jetzt so nicht mithalten mit diesen Budgets, die da rumgereicht werden. Dann hier ein Hinweis vom Kulturstudio. Kleiner Hinweis zu Peter Michael Diestel, das war eine Bild-Story, DDR, also einer der wichtigsten DDR-Funktionäre, die noch leben. Hat jetzt dann geheiratet und total die Gäste kommen hier, Promi-Gäste. Total krass. Dann hier Karl ASCG schreibt unter diesem ein Video. Ratet mal, wer sich noch als Nationalbolschewist bezeichnet. Ganz genau, Jürgen Elsässer, Kompaktmagazin, Chefredakteur, ehemaliger Kommunist, ein großer Einfluss also innerhalb der sogenannten Neuen Rechten. Ich weiß nicht, ob er selber zugibt, Nationalbolschewist zu sein oder ob er sich selber als Nationalbolschewist betrachtet, aber andere bezeichneten ihn immer wieder als Nationalbolschewisten und so in etwa würde ich ihn auch bezeichnen. Dann hier Alex Freiheitskampf schreibt hier, die identitäre Ideologie ist auch durchsetzt von dem Gedanken von Pan-Europa. Und jemand anders, CRNI, fügt an, eine Alternative zur EU, damit bereitet man die Völker auf das Ende der EU und schließlich auf ein neues Konstrukt vor. Ja, also was uns da noch alles so blüht. Und wie wir gemerkt haben, die Geheimdienste treten sich in der rechten Szene gegenseitig auf die Füße. Und deswegen muss man halt eben dann sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, das war's in der heutigen Sendung. Wir sind zurück Ende der Woche und schauen Sie rein in Recenter Shop. Wir haben Rabatt auf Vorräte gerade. Wir haben neue Artikel, wir haben neue Bücher vor allem auch hier. Zielobjekt rechts, wie die Stasi die westdeutsche Neonazi-Szene unterwanderte. Dann hier die Kraft des Lichts. Also welches Licht für uns schädlich ist, von die Beleuchtung und was für uns förderlich ist. Und dann hier noch Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus und weitere Bücher, die wir aufgenommen haben in letzter Zeit, neue Klamotten und so. Also jetzt beginnt auch der Herbst, die Leute kaufen dann wieder Taschenlampen und Kleidung und Ausrüstung, die halt für die kalte Jahreszeit gedacht ist. Und auch dieser Eichhörnchen-Nüsse-Vergraben-Instinkt kommt wieder hoch, die Leute kaufen mehr Langzeitlebensmittel. Also ich würde mich jetzt eindecken mit Langzeitlebensmitteln, weil wenn jetzt die Panik dann wieder ausbricht mit dem nächsten Wirtschaftscrash, der hier fast schon begonnen hat, wenn die Panik kommt, dann kommen wieder die Panikkäufer, gerade in den USA auch, und dann haben wir dann die 5-, 6-, 7-fache Anfrage, Nachfrage und dann entsprechende Lieferzeiten. Also lieber jetzt eindecken als später. Ähnliches gilt auch für andere Artikel. Also wir kriegen ja immer wieder mit, welche Firma hat gerade irgendwie Schwierigkeiten in der Produktion oder welche Firma hat sich jetzt, muss jetzt umziehen oder welche Firma hat eine andere Firma gekauft und ist jetzt irgendwie im Chaos und so. Ey, lieber kaufen, wenn es irgendwie noch einigermaßen ruhig wirkt. Das ist, denke ich, der wichtigste Tipp, den man hier geben kann. Wenn Sie irgendeine Frage haben, Beratung brauchen, irgendwas, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an. shop.recenter.com. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.